Herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von unserem Baywatch Rewatch Podcast. Schönen guten Abend, Kemal.
Wie geht's dir? Guten Abend, Chris. Gut, danke der Nachfrage. Ich bin ein bisschen am Schwitzen hier bei sommerlichen Temperaturen. Pünktlich zum Feierabend ziehen draußen die Wolken auf, also sprich auch nach unserer Podcast-Aufnahme.
Ist es düster,
richtig.
Ja. Nicht nur also während der Aufnahme, sondern auch nach der Aufnahme.
Nach der Aufnahme in unseren Herzen und Köpfen ist es düster. Nein, Spaß. Wir sind natürlich mit kalifornischer Sonne im Herzen und Kopf für euch da und wollen auch die Stimmung transferieren. Und deswegen, eigentlich soweit. Es ist ein Montag, aber eigentlich geht es uns ja soweit ganz gut. Kann ich mich nicht beschweren. Ne? Oder?
Ja gut, für mich auch der beste Tag der Woche. Warum? Ja. Weil nicht, weil die Kackwoche anfängt, sondern weil wir einen Podcast aufnehmen. Richtig geil oder wie man hier sagen würde, richtig latschi. Jetzt kann man so in etwa denken, wo ich die Aufnahme mache, weil das ist ja auch so relativ geografisch begrenzt, aber sei es drum.
Latschi.
Wir sollten heute so ein bisschen, wenn du möchtest, haben wir nicht im Vorbriefing besprochen, aber so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Ich habe nämlich Bock und muss leider die Folge absolut zerreißen. Also wenn du irgendwann glaubtest, dass ich in den Podcast-Folgen davor schon mal über die Episode hergezogen hätte, dann warte heute ab. Wir können das machen. Alternative ist, ich betrachte das als Police Academy-Episode, dann macht es für mich Sinn. Weil so viel Klamauk, wie man da reinlesen kann. Aber wir kommen dazu. Das andere Thema ist, ich habe Hausaufgaben gemacht. Ich habe ja deine Ermahnung so ein bisschen gehört. Bevor wir aber zu den Hausaufgaben kommen, sage ich vielleicht erst mal, wie die Folge heißt. Und da fängt der Klamauk schon an. Er heißt Kampf der Seehunde. Also der Ton ist da im Originaltitel nicht dabei. Im Original tatsächlich in der amerikanischen Version heißt es Home Court. Also der Heimspielplatz. Das war aber zu kompliziert, denn man hat eben den Navy Seal, den Navy Seehund interpretiert und dann ist es eben Kampf der Seehunde. Also das schon der erste Klamauk, könnte darum auch eine Police Academy Folge sein, Kampf der Seehunde. In USA am 12.01.1990 veröffentlicht. Also wir sind jetzt offiziell mit dieser Episode in den 90ern angekommen. Die Deutschen brauchten für diese komplexe Übersetzung und Synchronisierung scheinbar noch fast ein Jahr, denn da ist erst am 6.12. des gleichen Jahres ist die Folge veröffentlicht, weil man hat eben lange gebraucht, um so komplexe Titel wie Homecourt in Kampf der Seehunde zu übersetzen.
War das ein Übersetzerteam von Fünfklässlern oder was hat man sich dabei gedacht gehabt?
Fünfklässler, wenn wir jetzt nicht jetzt so die Diskussion mit Political Correctness über hätten, hätte ich mich getraut zu sagen von der Waldorfschule. Aber so spare ich mir das, wir bleiben bei den Fünfklässlern. Die haben den Titel, sonst das hätte ja auch gar nicht auf der Waldorfschule funktioniert, denn die hätten den Titel ja nur getanzt.
Eben.
Ja, den hätten sie ja gar nicht schreiben können. Und wir beide hatten mal eine Mitbewohnerin, die auf so einer Schule war und tatsächlich auch mal für mich den Namen in der Küche getanzt hat. Nichts Schmutziges dabei.
Okay.
Ja, aber sie hatten meinen Namen getanzt.
Wie würde man dann eigentlich von dieser brillanten Übersetzung unseren Podcast übersetzen? Baywatch Rewatch Podcast.
Das überlassen wir denen. Das ist der, wahrscheinlich ist es der Rettungsschwimmer Nachgucker. Also Rewatch der Nachgucker. Gut, Podcast würde man vielleicht lassen, hoffentlich. Ja, oder man würde dafür auch einen ganz schlimmen Begriff, so Rettungsschwimmer-Nachguck-Radiosendung.
Ja.
Das fällt in die Kategorie. Also, Kampf der Seehunde. Ich freue mich drauf, den Sound heute noch viel Erfolg zu machen. Nicht, weil ich zu faul war und mich nicht vorbereitet habe, um ihn hier vielleicht draufzuladen. sondern hier haben immer noch so sehr passende Sounds drauf, wie auch genug Meeressounds, mehr Tiere, aber Küstentiere. Aber habe ich heute mit Absicht nicht gemacht, weil es mir einfach Spaß macht, diesen Sound zu machen. Werde ich noch öfter machen, bis es dich nervt. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich dann aufhöre. Ich habe trotzdem Hausaufgaben gemacht. Trivia. Ich habe Trivia ja jetzt immer mal versprochen. Zwei Trivia.
Wenn wir schon bei Übersetzung sind, wofür steht ein Trivia eigentlich?
Das ist so ein Hintergrundwissen. Kommt, kennt man so den Begriff aus Trivial Pursuit.
Was das würde man so, bei uns da sagen? Ja.
Das ist so Trivialwissen.
Ach.
Das sind Dinge, die man wissen kann, ja, aber halt nicht wissen muss. Also 1 plus 1 ist 2. Das ist jetzt kein Trivialwissen, das ist so Grundwissen. Aber dass Michael Jackson seinen Affen mit Karamellbonbons gefüttert hat, das ist so Trivialwissen. Das musste nicht.
Aber so das hinterste Gehirnzellenstübchen, ne? Da ja, nochmal die Infos.
Dann. So ist es. Es ist so nice to have Wissen für Leute, die daran Interesse haben. Und noch für die Anwälte von Michael Jacksons Nachlassverwaltung. Das habe ich mir, also ohne dass ich das weiß, habe ich mir überlegt, dass es ja mal sein könnte, dass der mal irgendwie einen Bonbon bekommen hat, wenn der schon zu Hause gewohnt hat. Zwei Trivias zu Baywatch. Ursprünglich wollte David Hasselhoff das Casting, also die Beauftragung für die Rolle für Staffel 2 von Pamela Anderson unterbinden. Warum? Gute Frage, Kemal. Das kann ich ja sagen, weil er Sorgen hatte, und jetzt wird es richtig gut, dafür steht nämlich Baywatch, er hatte Angst, dass, wie sagen wir jetzt den Fachbegriff, dass ihre gemachten Hupen die Aufmerksamkeit von allen anderen Leuten wegziehen und sie darauf nur noch alle Leute gucken. Also, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu
davor
noch
sagen? Davor hat er Angst. Davor da hat er Angst.
So viel Political Uncorrectness in der Tatsache, dass das so thematisiert und gedacht wurde.
Also er hatte Angst vor der Sache, die Baywatch später groß gemacht hat.
Ja, und auch, dass man das so thematisiert hat, weil es war ihm ja dann klar und stand ja auch irgendwie im Mittelpunkt. Was denn das Wort ist, aber... Es sollte halt nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen, sodass die Kamera auch noch was anderes filmen konnte. Das ist Punkt 1. Und jetzt kommt aber Punkt 2 der Trivia,
und die ich rausgesucht habe. Was war dann? Haben sie stattdessen Garner besetzt?
Oder nee, sie haben sie ja, sie haben sie, nein, sie haben sie ja genommen. Sie haben sie
ja
genommen.
Achso, okay.
Du weißt ja, sie haben Pamela, also das wollten wir noch nicht verraten, aber in Staffel 2 könnte es sein, dass Pamela Anderson kurz einen Gastauftritt hat oder in einer Folge oder auch zwei. Ich glaube, da geht es um eine Brust-OP, ich weiß nicht genau. Auf alle Fälle, Trivia Nummer 2. Und wir befinden uns hier fast in Absurdistan. Nein, wir befinden uns in Iran. Die Ehefrau. Und jetzt halte ich fest. Ich halte es für ein Gerücht. Also alles hier, was hier steht, kann ich nicht belegen. Ja? Ich habe das nur durch langwierige Google-Internet-Recherche rausgefunden. Die Ehefrau des damaligen iranischen Schahs, also Kaiser, König, ja, der Titel eben, der erzählte David Hasselhoff, die Ehefrau von dem Schah, erzählte David Hasselhoff, woher die sich auch immer kannten, sei es drum, der war ja kurz nach dem Golfkrieg, da waren die Amis da wohl sehr beliebt, also kurz nach dem ersten Golfkrieg, Ende müsste 88 gewesen sein, hier sind wir ja Ende, also 89, 90, die erzählte, dass iranische Familien, die einen Satelliten, also Satellitenanschluss hatten und somit amerikanisches Fernsehen empfangen konnten, das waren wohl nicht so viele, wie man sich ja denken kann, die haben Tickets für das Gucken der neuen Baywatch-Folgen verkauft. Bei sich dann auf dem Fernseher.
Ach was.
Ja.
Also das heißt, man konnte dann
mit... Das ist der Trivia-Effekt, das ist so dieses Ach was.
Wow. Ja,
yes, hier hast du es.
Das ist
das war der.
Ja, genau.
Das ist Trivia, also, das ist das Trivia-Feeling.
Das heißt, man ist dann irgendwie, man ist dann mit 50 Fremden im Wohnzimmer von wieder jemand Fremdes gerockt und hat die Baywatch-Folgen so, gegen ein paar.
Habe ich das verstanden, ja.
Rubien oder was die Währung da ist.
Iranische
Drachmen, Dollar.
Das war peinlich. Was waren damals im Iran die Währung? Das ist natürlich, das ist natürlich mal, das ist eine Recherchelücke.
Das wäre ein Trivia. In den 90ern, oder wo sind wir?
Ja, iranische Währung 90er. Gab es den iranischen Dollar? Gab es einen Iran-Dollar? Gab es in vielen Ländern so eine Art Dollar, also kanadische Dollar, der australische Dollar? Da waren es auch die englischsprachigen Länder, die dann irgendwie mit Dollar rumgemacht haben. Naja, gut, also wir können das noch irgendwann nachliefern. Das wäre das eine. Dann habe ich noch ein zweites Thema recherchiert. Wir haben ja immer mal so geguckt, was so...
Stört sich, wenn ich was trinke zwischen, oder darf ich nicht?
Nein,
ich weiß, was steht denn im Vertrag?
Wir dürfen trinken. Das ist im Podcast sehr, sehr beliebt. Das habe ich schon selbst gehört. Der Game Boy kam in der EU, der war schon in den USA veröffentlicht und wurde ausgeliefert in der EU 1990 im Herbst. Das heißt, der Erstausstrahlung, 6. Dezember, Nikolaustag 1990.
Ja, schon wieder.
Wir haben öfter hier Nikolaus, diesmal
ist
das deutsche Datum. Letztes Mal war es das amerikanische von der Folge, zwei Folgen davor. Glaube ich, dass der ein oder andere auch vielleicht ein Gameboy bekommen hat. Vielleicht nicht zu Nikolaus, das damals hat man ja noch nicht wie heute den Kindern auch schon 5 iPhones in die Stiefel gepackt. Sondern da gab es halt, haben wir ja schon gesagt, ein paar Schläge und gut war es.
Richtig,
ja. Aber vielleicht zu Weihnachten der ein oder andere hat ein Gameboy bekommen. Das noch dazu, also Gameboy-Feeling, der erste Gameboy kann sich heute, also junge Generation, ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und wir waren ja so mal ein bisschen bei dem Thema Spielzeug. Das Spiel des Jahres in Deutschland. Und das klingt leider sehr öde. Ich dachte, ich finde ein richtig geiles Spiel raus. Adel verpflichtet. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es, also ja, im Hinterkopf habe ich schon mal den Titel gehört, aber
das war ein Adel Game
verpflichtet. Nee, das war das einfach das Brettspiel des Jahres. Also Titelspiel des Jahres. Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Titel gibt es auch. Das Geisterschloss. Und das wiederum habe ich tatsächlich mal bei einem Kumpel gespielt, der hatte das. So viel Trivia, dann noch eine letzte Sache und dann müssen wir in die Folge reingehen. Ich merke, du kannst dich kaum noch hier vor Begeisterung
aufhalten. Nein, das ist irgendwie Wahnsinn. Ich lerne jede Woche was Neues dazu. Also es ist wirklich, man taucht mit dir so ab in eine Parallelwelt der frühen Kindheit, die man so selbst nicht wahrgenommen hat. Und ist dann, ja, doch.
Also da geht mir das Herz auf, weil das ist das, was ich hiermit versuche. Vielen Dank, vielen Dank. Ich dachte schon, dass ich dich langweile.
Nein, nein, nein. Es ist, du bist die gelebte NTV-Doku-Reihe für mich, ne?
Nee. Mal als
vielleicht gehe ich so weit, dich sogar als BBC-Doku einzustufen.
Aber die hat ja irgendwie gerade, die wird, glaube ich, zugemacht oder verkauft oder so. Habe ich gerade gestern so einen Bericht, weggeschaltet, als es damit anfing.
BBC, weil ich bin was meine ich denn?
BBC-Fan.
Die RTL2-Doku-Reihe bist du.
Ja. was denn? Titten, Thesen, Kanten oder was? Picken im Magdeburger Swingerclub. Genau, aber das Thema hatten wir schon.
Diese drei Aussteiger leben seit 17 Jahren in der Höhle.
Im Swingerclub und haben dort einen Swingerclub geöffnet für andere Höhlenleute. Das letzte Thema, und das wird ein Hobby von uns werden, darüber zu berichten, ohne dass du jetzt bitte einen Namen sagst, aber ich bin ja, oder wir versuchen ja immer mal wieder über Instagram und Facebook andere Podcaster für unseren Podcast zu begeistern, mit denen in Kontakt zu kommen, weil wir auch teilweise große Fans sind. Und das werden wir auch weiter betreiben, weil das ist ganz, ganz interessant, sich auch mit so Leuten auszutauschen. Und da fiel mir heute auf, dass es ja auch ein David Hasselhoff-Profil auf Facebook gibt, was diesen blauen Haken hat, also scheint ein verifiziertes, tatsächliches David Hasselhoff-Profil zu sein. Der postet, der wird auch immer aktiv gepostet. Und vielleicht irgendwann posten wir mal unter einen dieser Beiträge mal unseren Podcast, um vielleicht Davids Feedback zu kriegen. Was wir aber vorher noch überlegen sollten, Kemal, und da brauche ich dich. Ist unser Podcast genug?
Ja.
Warte kurz. Genug Hommage an Baywatch, damit ein David Hasselhoff das gut finden könnte? Oder ist es viel zu viel Bashing und Parodie, sodass er uns hassen würde? Und die Frage.
Der Mann hat Humor.
Ja, ich
Oder?
dachte, ein Alkoholproblem. Egal, aber auf alle
Auch
Fälle,
was?
vielleicht beides. Vielleicht kann man beides haben. Ich kann beides haben. Nein, also wir beide sind ja riesige, also Entschuldigung, wenn wir hier Witze machen. Wir sind
Wir sind ja Fans,
riesige
aber.
David Hasselhoff-Fans. Knight Rider, Baywatch, alles, was er gemacht hat, 50.000 Mal geguckt, selbst die SpongeBob-Film-Gastauftritte, alles gesuchtet. Der Mann ist Held unserer Kindheit.
Ja.
Und auch jetzt noch. Also, wir sind gut, wir sind noch Kinder, aber so im Herzen.
Der David ist doch, 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 das ist.
Also, darum, das überlegen wir nochmal. Und liebe Fans, Faninnen,
Ich bin auch hier, also man kann es nicht sehen, aber ich honor
yes.
quasi, Salut, Shoutout an die Zeiten. Optisch arbeite ich mich da ja auch immer mehr hin. Du bist ja aktuell der Einzige, der mich da sieht in meiner
Ja,
Transformation, aber
also.
ich hab mir eine rote Regenjacke gekauft. Ich habe mir diese 90er-Jahre Sonnenbrille gekauft. Dann habe ich mir noch für die Sonnenbrille diesen Neopren, Umhängerschlauch gekauft. Also ich bin da wirklich schon
Volles Programm.
volles Programm, ne? Und deswegen dürfen wir, glaube ich, auch kritisch mal das eine oder andere Kommentar abgeben, weil wir
Ja.
eben Baywatch so sehr verehren mit der kompletten Crew.
Absolut richtig. Also,
So.
das Thema wird uns ein bisschen begleiten. Kommen wir mit David Hasselhoff in Kontakt oder nicht? Mein Wunsch, darüber haben wir schon mal geredet.
Frage an
Weil,
der Stelle, ja.
ja. Ja, bitte.
Mit wem, du könntest dir zwei Filmrollen aussuchen, um in deren Stamm Italiener zu essen. Wen würdest du da mit reinpacken? Mit wem würdest du abends mal hocken, eine Pizza essen, ein bisschen quatschen, Fläschchen Wein?
Kann es auch eine Serie sein?
Nee, aus Baywatch, aus der Besatzung.
Ach so,
Aus der Serie.
mit wem
Du
ich da
könntest
essen
jetzt
gehen
mit
würde.
Garner
Okay,
abhängen
aber
und
dann ist schon mal sehr klar, natürlich Mitch.
Mitch ist
Absolut
ja.
klar. Und dann wird es natürlich schwierig. Ich hätte jetzt, wenn du mich so ohne Vorbereitung fragst, hätte ich gesagt Craig. Weil er dann natürlich diesen ganz anderen Lifestyle hat. Er kriegt es hin, im Berufsleben und mit einer Künstlerfrau und Baywatcher zu sein. Also, ja, so in dem schlagen mehrere Herzen. Das ist bestimmt eine interessante Person.
Komplexeste Persönlichkeit von dann, ja.
Genau, weil wenn man mit Eddie essen geht, kann man 5 Minuten über Autos, dann 5 Minuten über Frauen reden und dann denkt man, oh, ist der 7? So viel saufen will ich gar nicht mehr, wie man da vielleicht müsste. Weiß ich nicht. Vielleicht tue ich dem auch der Rolle da auch ja Unrecht. Wenn ich aber länger drüber nachdenke, weißt du, mit wem wirklich? Mit der zweiten Besetzung von Hobie. Also der
Dein
wird ja,
Hass-Character, okay.
also Mitch Sohn ab Staffel 2, der wird ja nochmal anders besetzt, das ist ein anderer
Nee, aktuell,
Schauspieler.
wo wir jetzt sind, wo
Ach
wir
so,
bis
wo wir
jetzt
ja gut,
1
jetzt
bis
würde ich mich
14.
nicht. Ach so, du
Die
schränkst mich
Frage
aber
stelle ich
hier
dir,
schon.
vielleicht, Surprise, stelle ich dir die Frage nochmal
Oh,
in der zweiten
oh, oh,
Staffel
oh.
irgendwie.
Also dann
Naja.
ist es Craig. Craig macht gerade
Craig,
eine
Craig,
Veränderung
genau.
durch. Ja, wo, ja. Boah, schwierig, schwierig. Also komm, Mitch
Schwierig,
und
ne?
Craig, du
Okay.
kannst mich ja nochmal fragen. Irgendwann habe ich dann
Gut.
alle durch und sage Pamela Anderson und Tony
Geschenkt,
oder
genau,
so.
ja.
Ja. Und du? Jetzt wurde auch schon diese Frage, dann nehme ich die journalistisch
Ja,
hochpräzise an und frage, und du?
also ich Mitch, weil ich es müsste als Baywatch-Fan, aber man kennt ihn schon. Ich glaube, es wäre ein bisschen langweilig. Man weiß
Ah.
nämlich ja schon seine Rolle,
Ah.
Funktion hin und her. Da ist,
Ah.
glaube ich, nicht mehr so viel Surprise mit
Ah.
dabei. Craig ist, glaube ich, eine gute Wahl. Ich glaube, der hätte auch was zu erzählen. Der ist so ein
Ja.
bisschen, ja, damals New York,
Ja.
Anwaltskanzlei, dann hat das irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt, nö, macht doch keinen Sinn, Midlife Crisis hin und her, dann wieder zurück an den Strand und so weiter. Ich glaube, das könnte schon so den Abend an sich füllen. Und ich glaube, also Trevor wäre witzig, so als South Buddy. Ja, ist schwierig. Ich würde auch Shawnee gern angraben, aber auch nur nicht immer. Deswegen.
Moment, essen
Ja,
gehen, nur
ich sag,
Unterhaltung,
okay, passt.
nur
Also
Unterhaltung.
nur unterhalten. Oh Gott, da ist. Ja, dann würde
Ja.
ich Trevor noch. Der hat coole Sprüche,
Okay.
glaube ich, drauf. Der ist dann so. Ansonsten hätte ich gesagt, Trevor und Shawnee. Ne? Mit ihm die dreckigen Witze und sie dann angraben nach dem fünften Glas Wein. Das wäre, glaube ich, so.
Ah, okay, ist auch eine Kombination. Während wir so drüber reden, fiel mir noch ein, weißt du, wer mir noch einfiel, wer sicher sehr interessant ist, weil er viel für mich Fremdes zu erzählen hat, weil er einfach mal 50 Jahre älter ist.
Captain Thorpe.
Weil er irgendwie Silbermedaillen-Surf-Cup-Meister in den 50ern war. Der hat sicher Geschichten zu erzählen, die sich für mich so anfühlen wie von einem anderen Planeten. Also sehr interessant bestimmt.
Hast recht. Vielleicht so diesen Wandel der ganzen Baywatcherei, ne?
Ja,
damals.
Ja, erst noch mit dem Holzbrett, die gerettet hat, und heute mit den Plastikbojen. Also das könnte, glaube ich, sehr. Aber okay, du wirst die Frage noch öfter stellen. Es gefällt mir sehr gut. Gefällt mir echt sehr gut. Da gibt es natürlich hier ein riesiges, also auch unsere Fans sind zufrieden.
Auch ich habe mir Gedanken gemacht, ein bisschen Hausaufgaben, sei an der Stelle gesagt. Ich gehe da jetzt nicht so strukturiert vor, aber ich habe da so.
Ja, also.
Kommen ja dann gar nicht mehr raus aus den Lobeshymnen. Wunderbar. Lass
uns, guck mal, also wir starten jetzt in die Folge rein und die wird sich anfühlen wie eine Achterbahn. Ähnlich wie unsere Fans hier. Und zwar geht's los in der Folge mit einer Tauchszene von einem uns bis dahin unbekannten Taucher. Und der befestigt, was klar erkennbar ist, irgend so ein Sprengstoffzeug unter so einer Kiste. Was sehr interessant ist, auf der Kiste, es sind Holzkisten. Also nur mal für die reine Grundlogik. Und darum, für mich ist das eine Police Academy-Folge. Ja, also in meinem Kopf, damit ich die gut finden kann. Nämlich, da sind so 5, 6, 7 weiße Holzkisten, also so Bretterkisten.
Auf denen steht Electronic und wie spricht man es auf Englisch?
Fragile Electronic.
Holz auf, unter Wasser. So.
In sehr undichten Kisten. Fragile Elektronik. Jeder, der Elektrotechnik gelernt hat, ja, weiß, dass Wasser in so einer Elektronik, gerade so Salzwasser, jetzt nicht eine Verjüngungskur für so Material ist. Aber sei es drum, das Zeug liegt da. Dem scheint es wohl gut zu gehen, ja, weil ist ja eine Police Academy-Folge. Von daher, wusstest du bis heute, dass es überhaupt Baywatch und Police Academy Crossovers gibt? Das ist ja auch neu, ja?
Nee, ist mir ist das ein Spiel, oder ist es von dir?
Bei der Vorbereitung fiel mir das erst so auf, weil das muss so sein. Das ist ja jetzt eine Police Academy-Folge. So, die nächste Szene, die wird nämlich noch besser. Wir sind in einer Kneipe und endlich, wir sind bei meinem Thema Billard. Oder?
Ja.
Ja, also Pool,
Billard. Wie hieß das andere Spiel?
Bitte?
Wie hieß nochmal die andere Billard-Variante, die sie in der Zentrale hatten?
Ja, das ist dieses
mit hast du mal gesagt, das gab es doch mal bei dir im Sommerurlaub als Kind. Ach Gott.
Genau, also es ist nicht, dass jetzt die Zuhörerinnen denken, wir haben hier keine Ahnung. Es gibt Snooker, es gibt Pool, es gibt Karambol oder Karambolage, es gibt bei Pool noch 14 und 1, 8 Ball, 9 Ball und so weiter. Also wir kennen es schon aus. Bumper Pool Billard.
Geschenkt. Bumper. Kannst du aber sagen.
Wegen diesen Bumpern, die da drauf sind. Es gibt noch weitere Billard-Varianten, wo dann so Figürchen da auf dem Tisch stehen. Das führt
nicht so weit. Können gerne die Zuhörer nochmal in die Kommentare schreiben. Wir wissen es ja auch nicht mehr.
Also Bumper.
Unterstützung.
Bumper. Ja. Und wir lernen John D. Ford kennen, gespielt von John Allen Nelson, der unter anderem mitgespielt hat bei 24 und einem Film, der uns beiden gefallen könnte, denn der Film heißt Crazy Ex-Girlfriend. Habe ich nochmal für uns rausgesucht, vielleicht für den traurigen Videoabend, wenn wir uns den mal angucken. Denn wenn der Schauspieler mitspielt, das kann nur gut sein. In der Kneipe, das ist so meine Lieblings-Police Academy-Szene, sind natürlich so ein paar Bösewichte, ist so eine harte Kneipe, ist halt eine Männer-Szene, die da abhängt. Und unter anderem die Rolle Red, also wie die Farbe, gespielt von Mickey James. Und wusstest du, der spielt mit bei Total Recall, Starman und die schrillen Vier auf Achse und war der Schlagzeuger von Bob Dylan.
Oh.
Mittlerweile gestorben.
Bob Dylan oder er?
Mickey James, ja. Also Bob Dylan.
Red.
Red, genau. Und der hat eine Freundin, heißt Melinda, gespielt von Colleen Coffey. Und die hat mitgespielt unter anderem in New York Cops NYPD Blue. und in einem Klassiker des Trash-Films, lief schon mal vielleicht bei Schläferz, der Rasenmäher-Man. Mhm. Und John und
erste
John...
Erste Anmerkung von mir, die Besetzung Red und seine Freundin, das ist auch schon ein harter Stilbruch. Ne?
Also das ist gibt's... fast dieser Stilbruch, wie ich ihn dir heute per WhatsApp geschickt habe aus dem realen Leben. Aber sag bitte nichts weiter dazu. Wir verstoßen hier gegen so viele Persönlichkeitsdatenschutzrechte. Aber sagen wir mal so, das gibt es nicht nur im Fernsehen.
Ich kann hier aus meiner Ortschaft wirklich ein reelles Fehlbesatzungspärchen auch nennen.
Okay. Es gibt auch wirklich, ja. Okay. Dort, also es ist belegt, dass das ist eine der wenigen Dinge, die plausibel sind in der ganzen Episode,
dass es wahrscheinlich solche Pärchen gibt. Das Realistischste an der ganzen Folge. Mhm.
Aber John holt hier das Triple. Und das Triple habe ich so gesehen.
Kannst du kurz noch was zum Auftreten von John erzählen?
Ja, das mache ich. John holt hier das Triple. Und zwar nicht nur, dass er, also es fängt ja so mit an, er gräbt so diese Freundin von dem Kerl da an, ja, und so weiter, flirtet da so ein bisschen vor sich hin. Und das gefällt Red nicht. Also Red ist so der klassische Rocker, den hat er auch öfter in anderen Serien und so gespielt. Von der Persönlichkeit, ja, 2 Meter breit und so. Und das passt ihm natürlich nicht. Und dann holt John das Triple. Das Triple ist, er verprügelt 3 Leute, wo diese Prügelei beginnt mit einer der geilsten Szenen, die ich finde. Er zerschlägt seinen Bierkrug an der Faust von Red. Punkt 1. Dann klaut er Reds Motorrad. Punkt 2. Und fährt auf diesem geklauten Motorrad mit dessen Freundin im Gepäck weg. Punkt 3.
Die Kirsche auf der Torte, ja.
Also, du bist in einer Kneipe, vermöbelst 3 Leute, unter anderem da den Freund von einer Mädel, mit dem du flirtest. Klaust dem noch das Moped und seine Freundin kommt freiwillig mit. Also, Das ist das Kneipentrippel. Ja, ich weiß es, oder? Das ist das Kneipentrippel.
Unglaublich. Ne? Das ist irgendwie, also da haben die Autoren oder Regisseure schon richtig aufgetragen, um klarzustellen, was für ein Typ er ist. Ne? Also,
er ist halt ein Seehund.
So machen das die Seehunde. Der Übermacher, genau. Er ist so der Übersiel. Au.
Er holt das Kneipentrippel. Geh mal. Wie nah warst du an einem Abend schon mal an diesem Kneipentrippel?
Mir wurde die alte ausgespannt, ich habe eine aufs Maul gekriegt und mir wurde proaktiv.
Dann. Du in der aktiven Rolle.
Also nicht in der Opferrolle.
Du als John, nicht als Red.
Wie nah war ich da schon dran? Boah, lass mich mal überlegen. Also ich habe mal sicherlich in irgendeinem der Samstagabende Club-Suff-Exzesse die Freundin von irgendjemandem angemacht.
Okay, und damit, Jack?
Nicht Jack, aber weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie mal so angebaggert.
Okay, ein halber Punkt. Hast du jemandem mal das Auto geklaut?
Nie.
Das Fahrrad? Den
Punkt auch nicht. Da keine Punkte, also keine Kfz, nix. Doch einmal, kann ich das jetzt hier, ab wann gibt es eine Verjährungsfrist eigentlich für
Straftaten? Kommt auf die Tat an. Also für Mord gibt es gar keine.
Okay, dann machen wir jetzt weiter. Als
denn, ich sage schon ein altes Zitat aus jedem zweiten Krimi-Film. Mord verjährt nie.
Nee, Mord war es tatsächlich nicht. Ich habe auch mal ein Fahrrad im Suff entwendet.
Aha.
Nee, geliehen. Sagen wir geliehen.
Ja, nee, klar, also John leiht ja das Motorrad auch nur. Wie wir im Verlauf der Folge noch erfahren dürfen.
Ja, das war. Aber es war wirklich ein altes, gammeliges und es stand schon ewig da. Also,
aha.
Der Besitzer, der es wahrscheinlich eh dahingestellt hatte, damit es mal irgendjemand mitnimmt, war mir wahrscheinlich dankbar an der Stelle.
Ja, selbstverständlich. Das ist ja Red hier eigentlich auch. Der ist froh, dass er die alte los ist.
Und am nächsten Tag habe ich nochmal 1.000 Euro hingelegt als Entschädigung, sorry, irgendwie, aber das ist dann...
Weil es war ein altes, vergammeltes Carbon-Fahrrad, ja.
Richtig, richtig, ja genau.
So ein ultraleicht vergammelt, Carbon vergammelt auch wie die Hölle. Darunter kämpft auch die Formel 1 mit den Monocoques von den Rennwagen. Carbon gammelt, dafür ist Carbon bekannt.
Naja, nee, ja, nee, nee, aber...
Es mostelt also, auch so also leicht, muss man aufpassen.
Den Moppelpunkt würde ich mir halb zuschreiben mit einem Fahrrad, aber es war ehrenlos. Ne? Also ich habe es im SUV aufgebrochen. Ja. Das hatte wirklich noch so eine, kennst du die alten Fahrräder, die Schlösser sogar noch am Rahmen dran hatten mit den Hinterrädern?
Oh, das war aber eins der ersten Carbon-Fahrräder mit so einem
Schlösser. Ja, das war es dann. Ne? Also, aber so, die Freundin von irgendeinem Kerl angegraben, ja. Gibt es einen Punkt, einen halben? Ja, sagen wir mal, ja, einen halben Punkt.
Weil, gib einen halben, wir sind großzügig.
Fahrrad geknackt im SUV
und
geliehen. Gibt einen ganzen sogar.
Ja, klar.
Und was war mir jetzt das dritte?
Schlägerei erfolgreich zu Ende bringen.
Erfolgreich ist immer so eine Sache. Also es gab
nur Blessuren. Die anderen drei liegen auf dem Boden, während du halt das Fahrrad
mitnimmst. Nee, so ehrenvoll bin ich noch nie aus einer Keilerei rausgegangen. Nee, da.
Ja.
Also da immer noch, muss ich an der Stelle sagen, immer noch wie ein Mann aus jeder Keilerei rausgegangen, aber nicht so heroisch wie unser neuer Charakter hier, dass ich da drei umgepflügt hätte und mit einem Lächeln Moped und die Freundin entwendet. Nee, das nicht. Also dreimal 0,5 Punkte gibt für mich 1,5 Punkte.
Aber nicht schlecht, nicht schlecht.
Hättest du weniger erwartet? Hättest du mir weniger
Ich hätte also ein bis zwei Punkte gedacht. Ja.
Oh, okay.
Aber tatsächlich, so wie du es erzählst auch, also hätte man auch so eine Serienszene draus machen können. Nächstes Mal filmen wir dich, ja.
Ja.
Können wir ja, wenn wir erstmal den Kontakt zu David Hasselhoff haben, dann können wir da einfach was klar machen und dann machen wir eine neue Baywatch-Serie.
Das mit dem SUV wird das Einfachste, Achtung, wahrscheinlich mit
David. Weißt du, wie wir die nennen? Weil wir die in Deutschland drehen und zwar in einer Stadt, die David Hasselhoff gut findet. Achtung, Anwälte, bitte, das ist nur ein Scherz. Das ist auch nur eine Idee, wie was sein könnte. Das ist keine Behauptung. Wir nennen die vielleicht, Achtung, Baywatch Berlin.
Oh.
Ja, wir nennen die Baywatch Berlin. Mal gucken, ob wir da so mit, es ist ja dann kein Podcast, es ist ja dann eine Serie, Latschi. Also, coole Sache. Ich will gar nicht, wie wenig Punkte ich da vielleicht habe oder vielleicht weiß ich auch gar nicht mehr, dass ich mal das Triple geholt habe. Wer weiß es schon. Auf alle Fälle, dann fahren sie mit dem Moped. Natürlich, wo fährt man in Malibu mit dem Moped? Am Meer, am Strand, kurz vom Wasser fährt man da lang. Und sie werden natürlich von Mitch, weil Mitch ist immer überall, wo es gerade wichtig ist. Das wissen langjährige Zuhörer von uns, wissen das. Und ich hätte nicht so viel trinken sollen, was ist denn hier los? Und ist nur Kaffee, schwarzer Kaffee. Und Mitch beobachtet diesen Motorradfahrer, erkennt ihn nicht gleich, dass es sein Kumpel John ist und hält ihn an und sagt, was machen Sie hier und so weiter. Und dann entdeckt er, dass es sein Freund ist und alles ist gut. Mhm. Parallel, Achtung, 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 sie werden beobachtet mit jemandem mit einem bösen Drachentattoo, ohne dass man ihn erkennt, aber sie werden beobachtet.
Ist auch für die Zeit damals, glaube ich, so ein Stereotyp, dass man so fiese Tattoos hat. Was ja heutzutage, Knast-Tattoo, ein Adler im Dekolleté bei den Frauen für die, Ex-Sportsteinschwalben. Die Männer haben meistens einen fiesen Anker irgendwo am Arm und so weiter. Das war damals so das Bild des Ex-Knackis oder Verbrecher.
Ex-Knacki oder so ein ganz harter Army-Navy-Air Force.
Würde man heute in manchen Berliner Ecken als Hipster schon wieder durchgehen? Mit so
einem klar. Also, wenn du heute Drachen nicht.
Dings
hat, also, hier, wer jetzt zurzeit mal EM aus Versehen einschaltet, ja, was mir ab und an passiert, und man dann auch noch ein bisschen hängen bleibt, weil das ein oder andere Spiel dann doch ganz interessant ist. Wer heute nicht tätowiert ist, bis unters Kinn, der ist ja wohl out. Der ist ja schon todmodisch. Ja, also wenn du von den Handgelenken bis unter das Kinn nicht ansatzweise tätowiert bist, out.
Bist du ein Niemand. Ja eben, das stimmt.
Also
das
stimmt, ich frage mich immer, warum tragen die lange Ärmel? Das sind aber Tattoos. Es ist denen nicht bei 30 Grad in München, wie sie war, warm für lange Ärmel. Das sind Tätowierungen.
Ja, Wahnsinn, ne? Das ist ja, damals gab es nur ganz wenige, ich glaube in den 2000ern, 90ern, Dennis Rodman und unser Handballer Kretsche, die waren ja gepierst und tätowiert, aber das waren dann auch Rockstar-mäßige Verhältnisse.
Die Exotenflügel, ja.
Ja, Dennis Rodman mit pinken Haaren, Tattoos und Carm Electra da irgendwie noch gehabt und so. Den hat man das schon als Rockstars gut geschrieben, aber heutzutage ist das, also ich glaube, da
also ich habe in meinem Lieblingssupermarkt, ohne Namen zu nennen, ja, ich glaube, da warst du schon mal mit. Da haben wir schon mal Kaffee getrunken. Da haben wir extra für uns mal so eine Kaffeebar, weil wir sind ja sozusagen hier Lokalprominenz. Ich sage nur Studio 16. Und da gibt es eine Kassierin, aber die kennst du wiederum nicht, glaube ich. Und aber die ist doch sehr sympathisch, die ist so locker und so weiter, ist so, was wird die? Um die 50, sagen wir mal, ja. Mhm. Also, so eine handfeste, taffe 50-Jährige, glaube ich, schon mal Zigarettchen geraucht oder so. Und die hat Unterarme tätowiert, wie der ein oder andere, der im EM-Kader in irgendeinem Land gerade dabei ist.
Ach was.
Und, aber es ist vollkommen normal, ja. Es ist nicht so irgendwelche, also, und das muss ich mal sagen, bei all dem Witzereien, ich finde es geil, was wir heute in der Gesellschaft schon Schritte gemacht haben, dass viele Ausübungen der eigenen Persönlichkeit, also Ausleben der eigenen Persönlichkeit, bei vielen Leuten überhaupt kein Problem mehr sind. Und da LGBTQI ist ja, also nicht, dass wir auf den Zug jetzt aufspringen wollen, hier unser Logo auch in den Regenbogenfarben zu machen. Das machen andere, die auch dafür dann Aufmerksamkeit kriegen und das auch sinnvoll nutzen und einsetzen, um darauf aufmerksam zu machen. Aber trotzdem, auch im Großen wie im Kleinen, finde ich es einfach nur geil. Heute kannst du tätowiert sein, ohne dass dich wer ausschließt. Du kannst deine Sexualität ausleben. Also jeder vernünftige Mensch hat Toleranz für alles, was es gibt, weil es halt alles gibt. Mhm. Und wenn ich da zurückdenke an meine Kindheit oder an die Zeit unserer Kinder, an die Zeit von Baywatch, da war das genauso. Du wurdest schräg angeguckt, wenn du nur den falschen Ohrring drin hattest.
Mhm.
Und dieses Geschiss, und das war immer so anstrengend. Ich wollte als Jugendlicher nicht nur ein Ohrring, ich wollte dann auch nochmal einen zweiten und auch nochmal einen dritten haben. Die Phase gab es halt. Heute würde ich es auch nicht machen. Die Phase gab es. Mhm. Und was wurdest du da angeguckt? Und es war immer Thema. Und es war, oh, hast du aber was Komisches gemacht? Und heute, also, ja, es gibt Leute, die wollen sowas machen, um damit aufzufallen, um damit sich jeder drauf anlabert. Das mag es auch geben. Aber wenn man es einfach nur machen will, weil man es machen will und man sich dann immer rechtfertigen muss, wie beschissen ist das denn? Und das ist ja nur ein Pups gegenüber den Dingen, die Leute mit wirklichem Ausleben ihrer Persönlichkeit zu kämpfen haben, ja, also Rassismus oder Gewalt und so weiter. Also wir, Entschuldigung, ich drifte gerade ab in ein extrem ernstes Thema. Wir haben ja heute einen Police Academy Podcast. Mhm. Ja, Entschuldigung, aber das muss mal gesagt sein. Und der letzte Satz dazu, es ist doch einfach nur der richtige Weg, das Ausleben der Persönlichkeit 100% zu tolerieren. Natürlich nur so weit, wie das eigene Ausleben der eigenen Persönlichkeit niemand anderen verletzt. Körperlich, geistig, psychisch und so weiter. Aber das finde ich geil, wie sich das entwickelt hat. Und an dem Beispiel der Tattoos, um den Bogen wieder zurückzukriegen, da kann man es unter anderem sehen. Heute bist du, ob du in der EM als Nationalspieler unterwegs bist oder Kassiererin, es ist vollkommen egal. Du kannst, wenn du willst, tätowiert sein bis zum Kinn und darüber hinaus. Und das ist geil. Freiheit für alle. Hier. Nee, da brauchen wir hier den schon. Also das ist einfach geil. Und das wünsche ich mir auch ganz einfach bei all den anderen Themen. Weil lass doch die Leute es machen, wie sie es brauchen. Punkt. Das muss mal jedem einfach gesagt werden. Und auf die einfache Formel bringen wir es runter. Vielleicht wird das auch der Subtitel lass doch die Leute mal machen, wie sie es brauchen. Ich schreibe schon mal auf, vielleicht finden wir noch einen besseren, aber das ist so unsere Botschaft.
Das ist, jetzt haben wir wirklich den Auftrag der Regierung hier noch mitgetragen, also diesen Aufklärungsauftrag. Ja, da ist,
Regierung oder von jedem Einzelnen eigentlich, das ist die erste Menschenpflicht. Punkt. So, jetzt aber genug davon. Aber
also Gebe ich dir recht. Also ist wirklich so, es ist damals... das ist auch umso ländlicher irgendwie. Das ist, wie du gesagt hast, wenn dann, ach Gott, ich glaube damals auf dem Land, Ohring, das ist ja dann schon wirklich die Grenze. Und aber heutzutage, das ist ja da irgendwie, da kannst du ja 5 Ringe durch die Nase jagen. Das ist irgendwie, wenn du jetzt nicht in einem 500-Seelendorf unterwegs bist, das holt ja keinen mehr hinterm Ofen mehr hervor und so Sachen. Ja. Also da hat sich da wirklich gesellschaftlich schon einiges getan. Und finde ich auch, ist eine tolle Sache. Jeder soll doch machen und tun, wie er Bock hat, solange, wie du es gesagt hast, nicht anderen Leuten da irgendwie auf den Schlips tritt, sei es in körperlicher, psychischer oder sonstiger Art und Weise. Und tut doch keinem weh. Ne? Also von daher.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Und, ja.
So. Lass uns zurückkommen. Mhm. Also, wir haben hier Klarstellung bezogen für die Persönlichkeitsentfaltung eines jeden. Mhm. Wir sind immer noch in der Police Academy-Folge, Baywatch-Folge. Und John hat hier mal abgeledert, er hat das Kneipentrippel geholt. Ich finde, die allergeilste Szene ist wirklich eben, wie er da mit dem Bierkrug gegen die Faust von dem Red da abbremst und beim Rausgehen der Red auch noch so zurückzuckt und sagt, nein. Und dann sind sie endlich dann bei Mitch in der Zentrale. Und der John ist halt schon so ein speziellerer, weil es klingelt Mitch sein Schreibtischtelefon und der Anruf ist halt für John. Und da, finde ich, ist eine sehr coole Szene zwischen den beiden, wo der John sagt, ich habe deine Telefonnummer wem anders gegeben, also um mich anrufen zu können. Und da sagt der Mitch, ja, ich weiß, hab's ja gerade erlebt. Also diese Situation, so schnell darauf zu reagieren, Chapeau. Na? Also da haben die Autoren hier was Gutes gemacht. Und kannst du das für mich mal einordnen? Wir kennen ja Mitch so als strengen Baywatch-zentrale Chef, ja? Mhm. Und auch als sehr strengen Vater. Wenn der Sohn was falsch macht, wenn er lügt, muss er das aufklären und muss selber beichten gehen oder wenn er in der Schule was versaut hat. Und hier erklärt John ihm, dass er das Motorrad gestohlen hat. Und Mitch und er lachen einfach nur drüber.
Gibt, gut, dass du es ansprichst, es gibt nachher nochmal eine ähnliche Szene, wo John halt einfach mit Beihilfe mehrere Verstöße irgendwie durchkommt. Das wird einfach von Garner abgenickt und gut ist. Also Unwissenheit schützt hier scheinbar vor Verbrechen.
Also, John kommst aus dem Gefängnis, Freikarte hat er sich auf den Arm tätowieren lassen.
Also John ist ja wirklich, ich kann es gar nicht sagen, also ich meine, ihm haben sie halt dieses Sunny-Boy-Image verpasst, aber lass jetzt mal so ein Assi wie den Fred oder wie hieß der andere das machen oder irgendeinen Anti-Character.
Jeden anderen halt.
Also ich meine, da wär schon 5-mal gerügt worden und Knast und weiß der Teufel was irgendwie. Aber
ich will ja nichts sagen, aber wenn wir ein paar wenige Folgen zurückdenken, hier reden wir von einem geklauten Motorrad. Kannst du dich daran erinnern, dass wir vielleicht schon mal ein geklautes Auto bei Baywatch hatten, was dem Eddie untergeschoben wurde? Das war ein riesen Kriminalitätsding. Aber ein Moped... Gut, vielleicht ist auch die Grenze ab 4 Rädern ist es kriminell bei Baywatch. Ist vielleicht ein Gesetz, die Amerikaner haben ja manchmal so komische Gesetze, darfst ein Esel nicht nach 17.30 Uhr im Sommer füttern oder am Wochenende kein Backgammon spielen vor der Kirche. Vielleicht ist das auch die Regel, im Malibu-Raub ist es erst, oder Diebstahl ist es erst ab 4 Rädern. Mhm.
Oder inklusive dieser gekidnappten Freundin, was immer mit ihr jetzt passiert ist, wo die jetzt auch stecken geblieben ist.
Ja, genau, die hat er mal irgendwo zwischengeparkt, bei dem Motorrad muss das sein, weil er unterhält sich ja mit Mitch und Craig und kriegt einen Anruf. Und da geht es wohl noch um die weitere führende Story. Storyline Nummer 2 beginnt in der darauffolgenden Szene. Wir sind wieder am Strand, wo sollten wir auch sonst sein, und sind bei Shawnee. Und Shawnee unterhält sich mit, und da sind wir wieder bei so einem Charakter, den du eben schon angesprochen hast, mit Fred, so ein bisschen latent, unsympathisch, schrägstrich super witzig. Oder also, man weiß immer nicht, wie die Figur gemeint ist. Es ist Buddy T. Sample, gespielt von Grant Herloff, und der hat mitgespielt in Argo und auch, habe ich hier falsch geschrieben, Kongo unter anderem. Und Shawnee beschwert sich über das schlechte Fleisch auf dem von ihm verkauften Sandwich. Und das ist auch geil. Buddy sagt, er isst kein Fleisch. Er kann es also gar nicht probieren, ob das verdorben schmeckt.
Was ich mich frage, ist das wirklich ein Name, Buddy?
Ja, ja gut, Buddy Holly. Ein bekannter Buddy. Oder hieß er nicht auch Buddy Spencer? Ja. Ja, aber Buddy Holly gab es tatsächlich.
Okay. Also, ja, aber es ist schon, ja, er kommt da so ein bisschen schmierig rüber irgendwie mit dieser komischen Wassermelonen-Cappy und seiner Kühlbox. Aber er hat ja, glaube ich, so mit Shawnee diesen Disput oder diese Diskussion, weil sie eh schon das halbe Sandwich gefressen hat und sich erst danach beschwert. Ja. Da ist nicht so ganz klar, ob sie jetzt einfach nur penibel ist und ihn scheiße findet, weil es ihn einfach auf dem Kieker hat, oder weil wirklich die Qualität da
das der aller Sau ist. Ist oder? ein interanter. Also heute müssen wir viel, viel Post-Production machen, aber ich glaube, das bleibt drin.
Habe ich aber auch noch eine Meinung nachher dazu, können wir aber gerne nachher nochmal.
Aber ist ein interessanter Aspekt, dass du sagst, vielleicht ist auch einfach Shawnee nur super penibel, weil sie ist ja Tochter aus reichem Hause und vielleicht hat sie nur nicht so geschmeckt und sie wollte das Geld wieder haben. Wir wissen es nicht, weil wir haben es nicht probiert. Was mir noch einfiel, weil ich habe ja letztes Mal gesagt, unsere Fans mögen Vergleiche, dass der Sandwich-Verkäufer Buddy Fleisch-Sandwiches verkauft, aber selber kein Fleisch isst, ist für mich in etwa so, wie wenn der Eunuch Swingerclub-Betreiber ist. Ah, gut, der kommt riesig an bei dir, ich merke es. Extra hier schon die Vergleiche vorbereitet, sonst machen wir die
spontan. Ich merke, du hast Blut geleckt mit deinem vor ein paar Folgen Vergleich mit, wie war das, eine Nutte mit in den Swingerclub zu nehmen?
Ist genauso wie einen neuen Pause-Tune. Das kann man halt einfach
sein lassen. Du lässt dann einfach nicht mehr locker. Du willst dich noch selber übertreffen, merke ich gerade.
Ja, aber da kennst du mich ja. Da sind wir, aber ja, sind wir beide so. Ja, wir sind ja Podcast-Profis.
Ja, das stimmt. Aber ich habe da jetzt gerade noch so ein bisschen auch nochmal einen anderen Vergleich im Kopf gehabt. Nicht jeder Kneipenbesitzer muss ja zwangsläufig Alkoholiker sein. Ne? Also von daher hinkt es ein bisschen, oder? Oder liege ich da falsch? Aber natürlich gut mit dieser
Swingerclub. Aber der weiß halt, wie schon mal ein Bier schmeckt.
Aber er hat schon mal gesoffen, du hast recht. Also mein Vergleich hinkt da, ja.
Also ein Friseur, der sich noch nie hat die Haare schneiden lassen.
Ja, gut.
Also ja,
du hast war recht,
der du Beste, hast recht. Du hast auch recht, wir haben beide recht.
Okay, komm.
Wir haben beide recht, die Kinder freuen sich. So.
Okay, ich rute nochmal zurück.
Oh, wir auf dem Ozean.
Ist gut.
Ah, ich kann noch sehen, dass du zurückruderst. Komm wieder, nicht zu weit.
Gefällt mir. Hey, oder sagen wir mal so, die Baywatcher können ja auch tatsächlich nicht schwimmen, hast du ja mal vorher aufgedeckt.
Das ist ein Trivia, was ich hier hart recherchiert habe.
Und wir haben hier eine weltbekannte Serie. Also es passt, ja,
okay, du hast recht. Okay, weil mit dem Argument hast du mich fast tot gemacht, ja. Aber dann ist er nur ein Sandwich-Verkäufer-Darsteller.
Ja.
Ist er ja auch. Also verlassen wir die Metaebene, gehen zurück in die Szene. Jill und Shawnee, Shawnee kommt auf die Idee, sie könnten doch auch Sandwiches selber machen und viel bessere und die verkaufen und da so ein bisschen Konkurrenz machen. Da kommen wir später noch zu meinen Bedenken, wie das so ist. So ein Nebengewerbe,
habe ich auch
gerade so Lebensmittel.
So, scheißegal, wir verkaufen jetzt Eiersalat hier am Strand und wir machen dem Mann mal seine Lebensgrundlage kaputt, weil wir einfach Bock auf Sandwiches haben.
Und unser Arbeitgeber erlaubt uns das, ohne dass wir den fragen.
während der Arbeitszeit Sandwiches
zu kommen wir nachher noch zu einer grandiosen Szene.
Komm, ja, lass uns. Ich auch zum Thema Hygiene, hat was mit Trevor zu tun. Der...
ja, steht auch auf meinem Zettel.
Okay, gut, sehr gut.
Da kommen wir alle, freue mich jetzt schon drauf. Aber so ist es halt bei The Police Academy. Da wird halt lustig gemacht. Wird das, wird das angelutscht, hätte ich fast die Wasserflasche hier über das Skript gekippt. So.
Danach kommt eine Knallerszene. Genau, ich warte auf deine Anmoderierung.
Ja, kommt, und zwar John räumt seinen alten Spind, / zur Zeit Eddies Spind, einfach mal aus, schmeißt Eddies Kram raus und Eddie kommt rein und Eddie...
Und dann eine total natürliche Reaktion.
Ja. Ich darf schon mal teasern. Eddie gibt ihm einfach mal einen rechten Haken, ohne lang zu diskutieren. Weil er seinen Spind rausräumt.
Wie natürlich. Hallo?
Also, Eddie verliert echt über die. Ich bin großer Eddie-Fan. Also, der kleine junge Christian, der zum ersten Mal Baywatch guckt, ist riesen Eddie-Fan. Ja, aber in der Perspektive jetzt verliert er von Folge zu Folge. Ich habe nachher auch noch was anderes notiert, wo er auch nicht gut aussieht. Es tut mir leid. Also, aber auch hier.
Stell dir das doch mal vor, auf der Arbeit, du räumst gerade irgendwie den Schreibtisch aus von einem Kollegen, weil du sagst, naja, ich war jetzt schon lange nicht mehr da, bla bla, oder habe jetzt Elternzeit, bin wieder da, aus Versehen. Und dann kommt dir dein Schlipskollege entgegen. Ja,
das ist mein Schrank.
Nee, sagt gar nichts und haut dir voll einen auf die Zwölf.
Ja. Also, in den...
Waren es die 90er, was
ja, Kalifornien? Ich weiß sagen, nicht. Wir wissen nicht, wie das harte Büroleben in den 90ern war. Ich glaube, das war so. Ich habe mal so Geschichten gehört, das könnte so gewesen sein. Naja, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle, was ich finde, vorhin hat John das Kneipentrippel geholt. Hier finde ich, hatte das Umkleidenkabinentrippel geholt. Achtung, erstens, er kriegt einen rechten Haken, der ihm nichts ausmacht. Check 1.
Ja.
Check 2, er macht über Eddies Eau de Toilette, ohne dass er da ist, eine abfällige Bemerkung, so irgendwie, der hat es wohl ganz nötig, hier gut zu riechen, was ist das für ein Ekelzeug. Und Schritt 3, in einem Nebensatz macht er auch noch eine abfällige Bemerkung über dieses leicht zu knackende, in Anführungszeichen, Gloss, was der Eddie da wohl dran gedübelt hat, da muss er sich mal drum kümmern. Ja, also, er lässt Eddie 3-mal schlecht aussehen. Das ist, finde ich, das Umkleidekabinen-Trippel. Er hätte nur noch jetzt da nackig rumstehen müssen vor ihm und er auch nackig und hätten doppelt so lang Dödel haben müssen. Dann hätte er auch das nicht nur das Trippel, sondern das Quadruppel geholt.
Oder um in seinem Muster zu bleiben, Eddie verprügeln und auf Eddies Surfbrett mit Shawnee Richtung Sonnenuntergang.
Das, aber das hätte vielleicht eher Trevor auch. Also Trevor und ich finde es ein bisschen halt, dass Trevor und John sich nicht mehr kennenlernen, weil die, aber sie lernen sich aus dem Grund nicht kennen, weil die Figuren sich zu ähnlich sind in der angelegten Version. John ist ja so die überzogene, weitergedachte Version von einem Trevor.
Ja, auch immer Trevor, mit diesem Cowboy-Australien-Hut. Ne,
so genau, ein bisschen. Weil Trevor redet ganz oft über die krassen Sachen, was er so getrieben hat und John macht's halt. So. John macht es den ganzen Tag. Ja. Da Palm auf Maul, da Motorrad klauen und so weiter. Und dann, ja, John, apropos macht's halt, nächste Szene, John geht in den Hafen und trifft den Jack Burton, gespielt von Bruce Snyder, der unter anderem in den geilen Filmen Das Phantomkommando und War Games dabei ist, beides grandiose Filme, und bekommt einen Umschlag mit Geld und der Auftrag soll übermorgen starten. Was auch immer der Auftrag ist. Wissen wir bis zu dem Zeitpunkt nicht. Also kannst du die Figur John hier zu dem Zeitpunkt einordnen?
Nee, das ist für mich irgendwie...
Ganz ominös.
Also so, ja, ist halt irgendwie so als schmieriger Buddy irgendwie da, ach, ich weiß es gar nicht, irgendwie. Das ist so ein bisschen so schleierhaft irgendwie. Nee. Also fällt mir auch schwer, ja.
Genau. Dann geht er in der nächsten Szene zu dem Surfshop von einem Freund, ehemaliger gemeinsamer Navy-Kollege und
Was mir noch,
ja,
sorry, ganz kurz,
ja.
was mir noch einfällt. Es ist mittlerweile Abend und er fährt ja zu diesem Surf-Navy-Ex-Kollegen,
Ja.
Surfstore-Betreiber. Es ist mittlerweile dunkel und er fährt auf dem geklauten Motorrad mit der geklauten Freundin hin. Wo war die die letzten 3 Stunden?
Ne, habt aufs Motorrad aufgepasst, weil das wird ja schon mal
Ja.
geklaut und das scheint
Ja.
die
Er drückt ihr dann noch einen Schmatzer auf und sie fährt alleine weg. Was erzählt sie ihrem noch Freund Red an der Stelle? Ich weiß es
Ach
nicht,
so,
auf
du
jeden
glaubst,
Fall.
sie fährt jetzt zu ihm nach Hause, um dann wieder zu John zurück. Ich
Keine
glaube,
Ahnung.
vielleicht hat die auch eine eigene Wohnung und ist da kurz. Geht kurz duschen und isst was. Ich weiß es nicht. Aber ein interessanter Gedanke, dass sie kurz zu Red, vielleicht versorgt sie seine zerschlagene Hand und geht dann doch wieder. Oder treibt es kurz mit ihm und fährt dann wieder zu John. Viele
Ja.
Möglichkeiten sind da denkbar bei dieser absurden Folge. Ich bin doch jetzt davon überzeugt, die geht kurz zu ihm, bläst ihm ein und kommt dann wieder.
Und dann, ja, wäre das
Fährt wieder.
Naheliegendste wahrscheinlich,
Ja,
finde.
also die Hand wird verbunden, er kriegt ein Bier und dann kriegt er und so weiter.
Ja.
Gut, dass wir ab 18 hier senden.
Ja.
Dann geht John zu dem Surfshop von dem Navy-Kumpel Sam und er will ihn davon überzeugen, dass er erstens da übernachten darf, den Kumpel, den er seit Jahren nicht gesehen hat, und er auch zu diesem Tauchgang, zu diesem Job ihn mitnimmt. Zu beidem kriegt er ihn belabert und ja, dann geht es so seinen Gang.
Geil finde ich noch diesen Dialog. Es ist doch nichts Illegales, bla bla bla. Und dann sagt der andere, nee, es ist nur irgendwie so, um die Steuer zu hintergehen. Und dann
Ja,
sagt der andere blind zu, ja, okay, ich bin dabei. So nach
Schmuggeln,
dem
genau.
Motto, okay.
Beim Schmuggeln sind die Navy-Kollegen scheinbar dabei.
Die Sache wollen wir nochmal festhalten, wenn nachher die ganze Geschichte auffällt und Garner da mit dem Spiel. Also
Ja.
er kommt auch mit Steuerhinterziehung, Schmuggelei durch, irgendwie super Sache.
Er kommt mit allem durch.
Naja, das
Also,
ist.
es kommen noch echt hier Hämmer, wo man. Aber okay, es ist halt so eine Parodiefolge, glaube ich, ohne dass die Autoren es uns verraten haben. Dann sind wir bei Shawnee, Eddie und Craig. Und es ist das Geile, Eddie regt sich über John auf. Craig ist so beschwichtigend, sagt auch nochmal, naja, der ist halt so und ist ein taffer Kerl und der ist ein Seehund. Also, ist kein Sprachfehler bei uns und die Mikros sind auch nicht kaputt. Wir freuen uns, dass der John ein Seehund ist. Wir dachten, er wäre ein Navy SEAL. Und Shawnee, und da, die ist auch so gut in der Szene, statt zu Eddie zu halten, das ist so der Klassiker, den kannst du so oft beobachten. Der Eddie
Ja.
regt sich über einen anderen Kerl auf und was macht die Shawnee? Sie
Himmel den
sagt,
anderen an, ne? So ein
so ist
bisschen.
es. Der sieht sogar besser aus als Clint Eastwood. Und was hast du denn gegen den? Ich finde ihn ganz sympathisch. Lern den
Also,
doch auch mal kennen, weil ich hab's auch vor.
Shawnee, die Frau, mit der man durch dick und dünn gehen kann, ne? Die rennt hier nicht weg, sobald der nächste
Nee,
Beste kommt.
es ist halt so dieses, ja, dieses jeden Umarmen, der interessant ist. Und wenn du zwei Alpha-Rüden hast, dann mag er den trotzdem nett und deine Freundin sagt trotzdem, guck mal, der ist doch spitzenmäßig. Naja, was aber in der Szene cool ist, das haben sie für die Police Academy-Version wieder ganz so reingeschrieben. Immer wenn wenn Eddie, der in der Männerteil der Kabine ist, der Umkleide ist, sagt, ich brauche gerade das und das Teil, dann wirft Shawnee ihm das so über die Abgrenzung der Schränke immer nur noch drüber. Das hätte man durch die ganze Folge irgendwie durchziehen können, aber das taucht jetzt nur da einmal auf. Naja, dann sparen wir uns mal ein paar Szenen aus. Es gibt noch mal kurz John und Sam, die noch mal diskutieren zu dem Auftrag. Dann gibt es noch mal Buddy am Strand, der sehr anstrengend zwei Kunden, potenzielle Kunden anlabert, dass sie doch mal bitte bei ihm was kaufen, denn er hat ja immerhin seine Kühlbox hier durch den Sand gezogen. Und spricht ein Pärchen an und die Frau von dem Pärchen heißt Wanda, ist Lucia Nacht. Und die hat mitgespielt in Lethal Weapon, Total Recall und Enterprise, The Next
Okay.
Generation. Nicht schlecht. Und die beiden streiten sich, weil der Kerl von den beiden sagt, erstens mal, fress nicht so viel, ich habe dir doch gerade ein Hühnersandwich. gekauft. Und von der Verkäuferin, die hatte auch hübschere Beine als du, meint aber mit dem Du-Buddy. Aber seine Freundin findet es natürlich nicht toll, dass er der anderen Verkäuferin da so auf die Beine guckt. Mhm. Aber gut, die hat ja nichts an. Wo soll denn hingucken auf das kurze Höschen? Hat ja nur ihren Badeanzug angehabt. Mhm. Und da kriegt halt Buddy zum ersten Mal mit, dass es jetzt Konkurrenz gibt, denn er will immer $4 und die verkaufen es für $3.
Auch das noch ein richtig knaller Preis. Also.
Aus heutiger Sicht weiß man, je billiger Lebensmittel sind, gerade so Fleisch, so frische Sachen, umso besser sind sie. Das steht schon mal. Also wer das heute noch nicht gelernt hat, ja, je billiger es ist, also wenn du einen Strand-Sandwich-Verkäufer, der dir das Ding, also findest, der dir das Ding für $1 verkauft, da wird Kaviar drauf sein. Ja, Blattgold und Kaviar. Das, also gerade bei so Sachen, Kalbsfleisch, Lachs, alles, was so Leute fressen, die das, ja, die, also was man halt braucht, man hört es schon raus, für mich wäre es eher nichts. Mhm. Also je billiger, umso besser, und die Strategie fahren die auch.
Die Mädels, ne? Ja, ja, genau.
Das haben sie gelernt.
Um Buddys Wasser abzugraben dann, ja. Mhm.
Ich glaube, in der deutschen Werbe-TV-Landschaft gab es nochmal, ich bin doch nicht blöd. Ja, also billiger ist besser.
Glaubt man, Geiz ist geil.
Geiz ist geil, ja. Ich könnte auch nur 2 Euro für so ein Sandwich verkaufen. Da kann mir nämlich 2 kaufen statt 1 für 4. Mhm. So, und dann fängt die Bromance an zwischen John und Eddie am Strand. Die haben gemeinsam Dienst. Und hier ist auch so ein bisschen süß, ohne dass wir jetzt hier Bodyshaming machen. Ja, das darf man ja nicht. Ist auch gemein. Mhm. Aber, weil gerade habe ich ja hier so die Freiheit für jeden glorifiziert. Die sehen halt aus, wie sie aussehen. Aber es ist eher so der harte Männerkörper beim John und eher so der gute sportliche Bubi-Körper beim Eddie, wenn man die so nebeneinander sieht. Mhm. Und genau, und dann erzählt der John halt auch noch von was weiß ich, Jamaika oder was er erzählt, und der Eddie ist total begeistert halt auch und macht im Endeffekt das, was sich Shawnee gewünscht hat, freuen sich mit ihm ein bisschen an. Mhm. Genau, ja, und dann geht das Ganze weiter, es taucht nochmal dieses streitende Sandwich-Pärchen auf, und da eskaliert
kann ich noch grad, Moment, ja. Ich möchte mal ganz auf die Szene eingehen, wie hier dann der, wie er dann so als dieser Superhero am Strand nochmal dargestellt wird. Also erstens mal trägt er noch die rote Badehose und aber zwischendurch den schwarzen Slip, warum auch immer. Er macht Sit-Ups, er trainiert am Strand, kümmert sich einen Scheißdreck darum, was gerade im Wasser passiert, sondern läuft eigentlich nur wie so ein Gockel hin und her. Und beste Szene ever, er führt, das muss ich mir wirklich jetzt auch nochmal anschauen, nicht, dass ich Mist erzähle, einen schwarzen Pitbull durch die Wellen.
Ja, den hat also er dort gefunden, den bringt er zu seinem
Besitzer zurück. Männlicher geht's doch nicht mehr.
Bringt ihn zu seinem Besitzer zurück, ja.
Ja, einen Kampfhund. Was ist noch? Ein Kampfhund, der Feuer spuckt noch.
Ja, Moment.
Einen Bären, einen Braunbären führt er zu seinem
damals Besitzer. Damals war das noch kein Kampfhund. Geh mal, damals war das noch kein Kampfhund.
Wie kann man das noch untermalen? Also vielleicht noch mit so einem Maschinengewehr in der rechten Hand und links diesen Kampfhund. Wie
den und so ein Patronengürtel noch um den Oberkörper.
Und macht auch Liegestütze und alles. Also er trainiert eigentlich nur und rennt nur durch diese Gischt. Ne? Und also ich hab die Szene nochmal vor mir. Er rennt sogar schneller als dieser schwarze Kampfhund. Also er muss ihn hinter sich herziehen. Er ist sogar noch schneller als der Hund. Wahnsinn.
Ich glaube, das ist die Botschaft von dieser Szene. Das haben sich die Autoren so gedacht. Gut, dass es bei dir so ankam. Also ja, du hast recht. John ist der Mann, the man to be an dem Tag am ganzen Strand.
Das wird ja auch so gezeigt. Navy Hammer. Seal und APAC und führt Kampfhunde durch die Wellen und die
Wahnsinn, nicht mehr
hinterherkommen. Also, ist ja, genau. Klaut also, Motorräder, entführt Frauen und schlägt Leuten eine aufs Maul und kommt immer damit durch. Es wird sogar eher glorifiziert als
als sanktioniert.
Als sanktioniert.
Als bestraft. Genau. Glorifiziert.
Das wollen sie uns. Genau.
So könnte auch der Titel sein: glorifiziert statt sanktioniert.
Wäre auch nicht schlecht, ja. Aber ich glaube, das ist so die Message, die die Autoren da jetzt rüberbringen wollten. mit der Rolle von ihm. Ne? Ja.
Vielleicht haben wir auch heute zum ersten Mal zwei unserer eigenen Titel, weil es gefällt mir der andere auch immer noch sehr gut. Okay. Ja. Also du hast recht, ich wollte noch davor auf die Szene, aber die passt ja, die reiht sich ja da nur ein, dieses streitende Pärchen und wie er dann den Kerl von diesem Pärchen ganz abgewichst da klar macht. Er lässt ihn erstmal erzählen und labern und dann nimmt er ihn mit dem Unterarm auf den Kehlkopf. Der Kerl liegt am Boden, kriegt kaum noch Luft und sagt, ja komm, ist gut, gut, gut und schon ist er handzahm.
Ist auch gut als Rettungsschwimmer, die Leute mal erstmal zu verkloppen.
Ja, yeah, das genau. Also ich habe da auch schon andere Szenen erlebt und da sind wir wieder bei Eddie, als er eine Rangelei hat. In der Episode Second Wave heißt sie, glaube ich, mit seinem ehemaligen Philly-Kumpel.
Kam nicht
da
so gut
kriegt
an,
er, da kriegt er eine Abmahnung sozusagen. Und für John kann das machen, da ist es cool. Also es wird hier, das hast du sehr richtig erkannt, mit tatsächlich zweierlei Maß gemessen. Hier wird glorifiziert statt sanktioniert. Vom Allerfeinsten. Ja, solange aber noch, vielleicht bringt er auch noch irgendwen um. Mal sehen, die Folge ist ja noch nicht ganz fertig, wir sind erst so halb durch.
Wäre ja Notwehr, egal wie.
Bei ihm wäre Selbstschutz, ja genau, Notwehr. Dann sind wir kurz bei Jill, sie verkauft tapfer Sandwiches. Ich hoffe, also es ist ihre Privatzeit, das betont sie auch. Gespräch mit Buddy und da, finde ich, taucht ein Satz auf. Ich würde ihn nur nennen und dann unkommentiert stehen lassen. Buddy sagt, weil sie als Frau mehr verkaufen kann, dass sich hier, und wir sind in den 90ern, Anfang der 90er, das hier ist ein Musterbeispiel für sexuelle Diskriminierung. Da ist so viel falsch dran, finde ich, dass ich gar nicht genug Zeit finde, in diesem Podcast, um das zu beschreiben, was ich hier alles an dem Satz in diesem Kontext falsch finde. Nur ein Punkt, es verharmlost, finde ich, sexuelle Diskriminierung vom Allerfeinsten. Ziemlich krass. Mehr will ich, ich glaube, das Eis ist so dünn, das schmilzt schon, oder willst du dich da aufs Eis wagen? Dann,
ich glaube, ich denke, ich hatte es dann so verstanden, wie es auch gemeint war, ja, also aus damaliger Sicht, dass das halt einfach so ein bisschen, sie als Frau hat einfach Vorteile. Ich glaube, die haben sich da nicht viel gedacht, als sie das da damals rausgebracht haben. Aber natürlich aus heutiger Sicht ist es natürlich schon eine andere Perspektive, die da auf so einen Satz da scheint.
Ja, also wir fahren mal weiter und fahren raus mit John und Sam zum Tauchen. Und es passiert, wie es passieren muss. Die Anfangsszene führt jetzt dazu, dass die dort begrabene Sprengstoffhalle nun einfach mal Sam tötet, während er die untere Kiste oder die Kiste aufhebt und John schon wieder mit dem Seil und dem Netz, mit dem sie es nach oben befördern wollen, nach oben schwimmt, ist eben Sam nach unten und wird bei der Explosion getötet. Und dann sehen wir, dass Garner und Mitch den Fall untersuchen an diesem Hafen und John sagt, ich bin kein Schmuggler und so weiter. Und die besuchen den Jack Burton, von dem John das Geld bekommen hat. Und hier, finde ich wieder, haben die Police, also hier ist eine Police Academy Eske, den kannst du mir nicht abschreiben. Denn der Jack Burton begrüßt der Polizist, der Garner, stellt sich vor als Officer Ellerby Strandpolizei. Im Original hat er muss er ja gesagt haben, Officer Ellerby Beach Patrol oder Beach Police. Wie lächerlich klingt das denn? Es klingt doch so wie Karl Gustav Feuerwehroberhauptmann. Oder Franz Josef.
Oder Seewache.
Seewache. Oder du weißt, was ich meine. Es ist nicht dieses Respektseinflößende, wie wenn man sagt, ich bin Arnold Schwarzenegger, The Terminator. Sondern Officer Ellerby, also Ellerby klingt ja auch schon so wie so ein Vögelchen oder so, von The Beach Patrol. Beach Patrol klingt schon, könnte so wie so ein Kinderzeichentrick.
Captain Thorpe, Ella B from the Beach Patrol.
Ja, aber nicht
ich
den
trage
Captain
Shorts.
Thorpe jetzt hier noch mit reinbauen. Captain Thorpe ist auch noch voller. Der ist jetzt
naja, gut,
20 Jahre älter.
Man muss auch sagen, dass diese Fahrrad-Cops und Strand-Cops generell schlecht wegkommen, was sind, Autorität angeht. Also
findest
diese
du, das sind
Shorts und
Respektspersonen.
Diese komische Trucker-Cap, die ja wo dann Police oben auch mal draufsteht, dass man es ja erkennt, dass er
nicht einfach nur
Briefträger
einen
ist.
Gekauft.
Genau, er ist kein Briefträger, er ist Polizist. Ne? Und das ist halt schon...
ja, das ist die einzige Abgrenzung zwischen ihm und einem Briefträger oder einem Busfahrer in Malibu.
Stimmt, ja. Genau, an der Kappe.
Der muss nur die Kappe tauschen. Schon hat einen neuen Job.
Hier, Lieutenant Allaby von der Beach Patrol, Sie sind verhaftet. Übrigens, hier ist ein Brief für Sie.
Ja, genau. Sie haben noch und Ihr Paket müssen bei der Poststelle abholen.
Und bitte hier unterzeichnen.
Das ist ein Einschreiben für Sie.
Ich habe einen Einschreiben, genau.
Und denken Sie dran, der Busfahrplan der Linie 5, der hat sich geändert. Wegen den Touristen haben wir auf Sommerbetrieb schon umgeschaltet.
Und Sie kommen jetzt mit aufs Revier, wo ja eh Open Door Policy ist.
Genau. Aber auf dem Weg zum Revier können wir noch beim Postamt vorbeigehen und noch Ihr Paket abholen. Ja, denn wir sind eine sehr serviceorientierte Polizei.
Ja, ist dann die Frage, vielleicht ist die Post dann aber auch, vielleicht darf dann die Post dich verhaften oder der Busfahrer darf Briefe zustellen. Ja, wäre mal interessant, was da zuerst ist, Ei oder Henne. Ne?
Ja, es kann auch irgendwann sein, dass die Postboten Knüppel hart werden und so mit Pfefferspray dich hier anfallen, wenn du so ein scheiß Paket bestellt hast, weil sie die Treppen hochtragen müssen. Genau, ja. Gibt's Pfefferspray. Ja, wer weiß. Ich glaube, es gibt auch, das wäre mal spannend rauszugehen, ich glaube, es gibt auf der Welt mittlerweile mehr Post- und Paketboten als Polizisten.
Ja.
Weil der Job nämlich wichtiger geworden ist, weil jeder in der Pandemie sich Zeug nach Hause bestellt. Ja. Mehrfach, zigfach. Okay, aber sei es drum, wir rekapitulieren mal kurz von dem ganzen Spaß. Der Barton streitet ab, dass er da irgendwas mit zu tun hat. John flippt aus, wird so ein bisschen weggeführt. Und damit ist erstmal dieses Thema beendet. Was mir hier fehlt, ist gerade jemand gestorben.
Ja.
Es wird weder der Tatort untersucht, noch
verhört,
die Leiche obduziert.
Scheißegal.
Es ist jemand gestorben.
John sagt ja, ich bin so eine Art ADAC für Tauchrettungsmaßnahmen. Damit ist es erledigt.
Genau. Keine polizeiliche Ermittlungsarbeit, null. Nee. Es ist in die Akte, hatte Garner geschrieben, es war ein Unfall, Tauchunfall.
Ja.
C4 Tauchunfall. Naja, ein bisschen Polizeiarbeit machen wir noch, kommen wir nachher noch zu. In der nächsten Szene, die war für mich in den ersten Sekunden ein bisschen befremdlich. John, Craig, Eddie und Mitch sind bei Mitch zu Hause und man sieht die erst drei genannten, während sie trinken. Und John erzählt lustig eine Hummer-Verarschungsgeschichte, die mit Sam zusammen bei Baywatch erlebt haben und Captain Thorpe verarscht haben, weil sie gesagt haben, es gibt da Hummer hier im Meer und wir haben die gefunden. Und dann haben sie so eine Wette für $20 damit gewonnen. Und eigentlich haben sie die beim Fischmarkt gekauft, wo sie $35 dafür bezahlt haben. Soweit, so gut. Das ist so eine vielleicht irgendwie typische Trauerfeier im mittleren Alter unter Kumpels mit Alkohol und lustigen Geschichten. Mhm. Aber, ich hatte es vorhin schon angedeutet, Eddie baut in dieser Episode leider noch mehr ab. Warum? Weil als Eddie einen Versuch startet, aufzuklären, wo diese Hummer herkommen, fragt er doch allen Ernstes, hattet ihr eine Hummerzucht? Ja, selbstverständlich hatten sie eine Hummerzucht, als sie bei Baywatch gearbeitet haben. Daheim im Badezimmer. In der Badewanne 75 Hummer gehabt. Also, what the fuck, echt. Also, Eddie, drei Daumen hoch.
Eddie ist da, ja.
Habt ihr eine Hummerzucht gehabt?
Nee. Ist Eddie naiv oder doof? Ist das schon, fest?
Könnte auch der Subtitel der Folge sein. Aber den heben wir uns mal auf, den werden wir noch später brauchen, Kemal. Erinnere dich an meine Worte. Deinen Subtitel ist Eddie naiv oder doof. Den benutzen wir noch, aber später, weil ich glaube, das wird nicht mehr viel besser. Genau, und dann sagt auch der John, naja, ich kläre noch den, also mit Tequila besoffen, ich trinke mir jetzt noch zu, dann haue ich ab. Und Mitch bietet ihm an, ihm zum Flughafen zu fahren. Und er meint, nee, ich will nicht nicht hier abhauen, sondern ich will nur dieses Haus hier verlassen, um dann Sams Mord aufzuklären, Sams Tod aufzuklären. Naja, so weit, so absurd. John ist dann irgendwann zurück im Surfshop. Und das Geile ist, weil er gerade so ein bisschen dabei ist, Eddie naiv oder doof, dann hat John den Eddie belabert, dass er mit ihm tauchen geht. Und Eddie ohne viel Taucherfahrung sagt natürlich ja. Ich weiß aber nicht, wie würdest du das machen, wenn dich jemand fragen würde, ob du mit ihm tauchen gehst. Und der ist gestern mit jemandem tauchen gegangen und er ist dabei gestorben. Würdest du so als, sagen wir mal, so Semi-Profi-Taucher, würdest du sagen, ah ja, heute probiere ich es mit dir, vielleicht geht es ja gut. Wie würdest du das machen? Oder hättest du Bedenken?
Nee, blind.
Nee, ja, blind. So macht es Eddie auch.
So macht es Eddie auch. Proaktiv würde ich auf John zugehen und sagen, hey, lass mich heute mit dir schwimmen gehen und wir suchen nach den gleichen illegalen Sachen, die den anderen getötet haben. Ne?
Warum nicht? Ja, ja.
Also, aber okay, vielleicht, also, okay, nee, vielleicht John ist ja auch ein Fuchs, vielleicht hat er extra Eddie gefragt, weil sonst kein anderer mitgegangen wäre.
Das ist eine scharfsinnige Vermutung, weil jeder andere hätte gesagt, du hast doch einen Arsch offen. Erstens hast du noch einen Restkater von gestern, wo man innen dabei tauchen soll. Und sonst ist dein letzter Tauchpartner gerade erst gestern gestorben beim Tauchen.
So, der Dialog war folgender. Eddie, geh mal mit mir mittauchen nach den illegalen Sachen, um die zu retten.
Dann sagte Eddie, ja.
Ah, übrigens hier, ich habe dir noch einen Mustang für $2.000. Gib mir gleich mal das Geld.
Genau, er steht draußen. Ich hab eine Mustang-Zucht in meinem Badezimmer. Okay. Also, dann hat sich das für mich auch erklärt. Ja, du hast recht. So wie du es mir erklärt hast, macht es Sinn.
Ja. Es gab sonst niemanden, der mitgeschwommen wäre. Außer,
ich habe eine zweite Frage. Am Tag davor ist ja da wohl so C4 explodiert bei diesen Kisten. Jetzt tauchen die da wieder hin und bis auf eine Kiste sind alle anderen in tadellosem Zustand. Ich weiß. Das Wasser wird die geschützt haben, da wird die aber von der gleichen Explosion ist halt jemand gestorben. Aber die Holzkisten, die daneben standen, nichts passiert.
Nee, nada.
Aber das macht für dich Sinn, oder? Das ist so.
Das ist so.
Okay.
Und die alten Pentium 3-Rechner sind immer noch in tadellosem Zustand in den Boxen. Könnte ich schwören.
Ne? Okay, also, nee, okay. Ich habe es nur nicht verstanden, aber wenn du es mir so erklärst.
Ist schon okay. Dafür bin ich ja da.
Ja, yeah, okay. So ergänzen wir uns, ja.
Eben.
Genau. Und dann kommen wir zu der, wie soll ich sagen, zu der Gesundheitsamt- und Gewerbeaufsichtsszene. Ja. Wir sind in der Baywatch-Zentrale. Oder sollten wir sagen, in Jill und Shawnee Sandwich-Zentrale, denn dort machen sie ihre Sandwich-Produktion. Und Shawnee träumt sie von Expansion. Da kommt so das reiche Mädchen durch. Wir kaufen Schuhe und Sandalen und Sonnenbrillen und so weiter, weil sie haben ein bisschen Geld verdient und könnten das hier reinvestieren. Und dann will sie auch noch eine Marktumfrage machen und. Und Jill sagt, naja, komm, das können wir mal im Supermarkt besprechen, ob wir da überhaupt was machen. Und dann kommt Trevor, schnappt sich ein Sandwich, will reinbeißen und die sagen, ja, kostet aber $3.
Kommt frisch vom Pissen oder Kacken mit ungewaschenen Händen, greift sich das Sandwich, genau. Ja. Und dann sagen die Mädels, so kostet $3? Ja, genau, $3.
Ja. Hat halt kein Geld und legt zurück und wir packen es ein.
Lass mich ganz kurz nochmal mitschauen. Das Sandwich wandert, also belegt wurde es von Jill. Trevor fasst es an, Shawnee nimmt es ihm weg. Und Jill packt es dann nochmal. Also vier Leute haben nachher an deinem $3-Sandwich dran rumgefummelt.
Kein einziger trägt Handschuhe.
Kein einziger trägt Handschuhe und ich will nicht wissen, woher Trevor gerade kam. Also von daher,
Und es erfüllt sich die Paarung wie immer. Ich sag's nur der Vollständigkeit halber, wo Jill ist, taucht auch Trevor auf.
Ja.
Wir haben Trevor heute nur einmal in einer anderen Sinne ohne Jill gesehen, aber sonst immer die Paarung. Mhm. Genau, dann finden die, also wir sind wieder unter Wasser, immer noch bei dem Tauchgang. Eddie ist noch nicht gestorben, er scheint es auch wohl zu packen, ja, nicht tauchen zu gehen, und sie finden die Zündvorrichtung, die den Vorfall da ausgelöst hat. Und als sie das da finden, da kam mir eben nochmal so die Idee, wo ist hier die Polizei und die Spurensicherung? Ja. Gibt es halt bei Baywatch, die Baywatch-Leute machen das selber.
Komplett scheißegal. Ja. Da ist Tatort, gestern jemand gestorben, wir haben Schmuggelware auf dem Seegrund, Sprengsätze, aber weit und breit niemand, nur John und der gutgläubige Eddie.
Denn wir wissen, dass der Officer Ellaby von der Beach Patrol nicht gerne ins Wasser geht. geschweige denn tauchen.
Ja.
Und so ist es. Darum machen die das. Die Baywatcher machen es selbst. Sie werden wieder beobachtet, außerdem von dem gleichen Kerl mit dem tätowierten Arm.
Ja.
Und Jack Burton und sein, in Anführungszeichen, Wachhund besuchen John im Surfshop. Und der Jack will die Ware haben. Aber der John sagt, naja, deine Kackware liegt immer noch auf dem Kack-Seegrund. Die habe ich überhaupt nicht. Hier hast du dein Geld zurück und jetzt verpiss dich. Und dann macht er das auch. Die Szene endet da. Und das Witzige ist, der Mitch kommt auch hier immer wieder zur richtigen Zeit, weil kaum haben die beiden die Tür Richtung draußen verlassen, kommt Mitch rein und fragt, was wollte der hier und so weiter. Und
es vergeht ja keine 10 Sekunden.
Es vergehen keine 10 Sekunden. Das liegt aber auch daran, dass natürlich, dass so eine Episode ja wenig Zeit hat. Also wir beide, nur für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wir sind nicht naiv, wir witzeln nur darüber. Natürlich ist eine 45-Minuten-Episode, die netto, wenn man die Zwischensequenzen abzieht, 40 Minuten Erzählzeit hat. Natürlich auch kann, blöd, ne? Kann der da nicht 10 Minuten warten, bis dann der Mitch kommt. Was in der Realität, dass der 10 Minuten später kommt, ja, super logisch wäre, dass sie nicht direkt sich die Türgriff da in die Hand geben. Mhm. Aber wie willst du da 10 Minuten warten? Und hin und her zu schneiden, das macht ja auch wenig Sinn.
Würde dann eher bei Arte laufen, ne? Wenn dann wirklich so ein Stummbild, Stillbild so 10 Minuten auf die Tür zeigt und dann geht in Nahaufnahme der Türgriff runter und der Mitch
Hesselhoff kommt rein. Es gibt schon ja so Sachen, wo du Erzählzeit und erzählte Zeit besser zusammenbringst. Hier ist es halt, es ist dieses typische Episodenarbeiten. Auch das hast du auch bei einer Serie, bei einer Erfolgsserie wie Friends oder so. Da sitzt dann keiner 5 Minuten rum und liest einfach nur die Zeitung und dann passiert das Nächste. Da ist Action an Action dran, an Handlung. Da nimmt jede nächste Szene direkt wieder die Handlung auf, damit es einfach weitergeht. Die Leute wollen ja auch in 45 oder 30 Minuten unterhalten werden. Da muss ja was passieren.
Ja.
Und naja, Mitch kommt immer zur richtigen Zeit, auch hier im doppelten Sinne, weil gerade jetzt löst er nämlich der Zeitzünder aus und der ist im Badezimmerschrank. Und während der auf Null läuft, schreit John noch Deckung, also der Zeitzünder hat auch so ein bisschen Zeitverzögerung noch drin und sie gehen gerade noch in Deckung und es explodiert halt so das Hinterzimmer, das Badezimmer von dem Surfshop.
Cool ist dann auch die Reaktion von Mitch, wenn er auf dem Boden liegt. Null schockiert, sondern er fragt dann, und wer will dich sonst noch so irgendwie umlegen? Also so, er sieht sehr locker, wie wenn er einen über den Fuß fährt mit dem Fahrradreifen oder so.
Yes, Mitch vollkommen unbeeindruckt, dass er fast auch in die Luft gejagt wurde, macht noch so ein Wortwitz, genau richtig beobachtet. Das habe ich nicht auf meinem Zettel stehen, ja. Aber sehr gut beobachtet, ja, ist genau das.
Das ist irgendwie also komplett auch wieder realitätsfern, aber naja.
Na gut, Mitch, ja, der ist halt der Chef, ja, der kann das, der ist halt gut.
Steht sogar über dem John,
würde ich behaupten. Der Mitch steht zweifelsfrei über allem.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist so, wenn man es mit der griechischen Mythologie vergleicht, ist das der Herkules, während der Captain Thorpe der Zeus ist, sein Vater, aber ja sich in Olymp zurückgezogen hat und eigentlich sich kaum meldet. Das aber so der Macher auf Erden, der Herkules, das ist der Mitch.
Mitch Kuless.
Ja, you kennen Kuless. Ja. Wir sind zurück in der Zentrale, weil jetzt ist ja doch durchaus was bisschen was Kriminelles passiert mit so vielen Explosionen und einem Toten und so weiter. Garner, Mitch und John. Und hier ist doch wohl ein bisschen Polizeiarbeit passiert, denn Garner, wir erinnern uns, das ist der Garner, der einen Autodiebstahl und Schüsse von einem Parkplatz nicht zusammenbringt. Aber, aber hier sagt er...
Der was weiß ich denn, Garner, ist es.
Genau, also, das der was ich mir weiß ich denn. Wer, ich, also ich bin ja nicht für das Recherchieren und Nachverfolgen von Indizien verantwortlich.
Übrigens, Paket für Sie.
Genau, unterzeichnen Sie bitte unten links.
Und links. Ding dong. Gefällt mir die Idee, dass Garner Briefe austrinkt. Oder er trinkt Post, eigentlich trinkt er die Post aus, unverhaftet ab und zu mal ein, wenn es denn sein muss.
Weil seine er ist eigentlich Briefträger, aber seine innere Leidenschaft, er wollte schon immer gern Polizist sein, hat sich so eine Mütze gekauft und hat Mitch erzählt, er ist Polizist. Und hat ihm so eine Räuberpistole gesagt, ja, mein Chef, der hat mich hier an den Strand versetzt. Ich komme normalerweise aus der Hauptstadt. Und der Mitch hat gesagt, ja, komm, dann trag halt hier Post aus und verhaftet euch.
Vielleicht haben die da wirklich den zugespielt bekommen von irgendeinem Reha-Programm. Ja. Wie gesagt, ja, der bildet sich das jetzt ein, jetzt lass ihn halt mal mitlaufen. Das tut ihm schon ganz gut.
Genau. Frische Luft und ein bisschen Bewegung. Dann kommt er wieder dann in die Reihe.
Dann spielt er halt mal mit, wenn er denkt, er müsste jetzt jemanden in Anführungsstrichen verhaften oder die Post wieder zustellen.
Wobei fairerweise sagen, für genau fast dieses Verhalten haben wir ja in einer älteren Episode Fred gehasst, der so tut, als wäre er Rettungsschwimmer, Polizist, Feuerwehrmann. Von daher Vorsicht, das dürfen wir nicht zu sehr glorifizieren, aber... Er ist als Nebenberuf Postbote. Das kann ich sehr gut akzeptieren. Das finde ich sehr witzig.
Nach Feierabend fährt er dann mit dem Elfer von Malibu nach L.A. rein.
Ja, genau. Oder fährt noch Pizzen aus.
Oder das.
Er trägt dann eine rot-weiße Kappe und fährt Pizzen aus für Luigi's Pasta Palace. Wir sind immer noch in der Zentrale und Garner erzählt jetzt, dass von einer Kampfschwimmerbasis C4 gestohlen wurde und auf den Holzteilen, die John mit nach oben gebracht hat, hat die Polizei sogar polizeiliche Arbeit dran gemacht, durchgeführt und hat C4 dort gefunden. Und jetzt kriegt Garner den Zusammenschluss, dass C4 und C4, dass da irgendwie ein Zusammenhang sein könnte. Und dann sagt John, naja, ich habe so den Verdacht, das könnte Grant sein, der von S.A. Griffin gespielt wird, der unter anderem mitgespielt hat in Air und die Schrillen 4 in Las Vegas. Und gegen diesen Grant hat er mal vor dem Militärgericht ausgesagt, weil der wohl so ein Sprengstoff-Profi war bei Navy Seals, aber es ab und an mit der Menge wohl übertrieben hat, wo auch schon mal Leute für drauf gingen. Und darum wurde er da vor dem Gericht beurteilt, unter anderem wegen den Aussagen von John. Darum mögen die sich nicht. Dann sind wir das dazu, jetzt haben wir schon mal eine gute Spur. Wir sind aber noch mal kurz in dem Surfshop und hier räumen Eddie und John auf, weil hat wohl jemand wieder gesucht, der ihm halb hilft. Und der Eddie sagt, ja klar.
So, Eddie, nimm mal diese Päckchen aus Kolumbien mit diesem weißen Zeugs drin.
Schluck die mal runter, aber nicht so dolle hüpfen danach. Gehen sonst auf.
Eddie, du, ich mach dir erstmal den Kofferraum voll mit dem Zeugs, fährst rüber
nach Mexiko. Fährst du mal nach Mexiko runter und gibst sie in Tijuana ab.
Nee, genau, du fährst jetzt diese Tasche mit Bargeld nach Mexiko runter und bringst danach eine andere Tasche mit so weißem Zeugs wieder zurück, Eddie. Hast du das verstanden?
Das ist vollkommen legal, nur ich habe keine Zeit. Ich würde es ja auch machen. Ich muss noch tanken und ich muss zum Friseur. Mach du das doch mal und bist du morgen wieder hier.
Genau.
Du hast jetzt die Serie, die Episode ja manchmal vor dir. Hm. Die Kartons. Man erkennt beim Anfassen und Einräumen, dass diese Kartons leer sind. Ich finde das ganz schlimm, wie John und Eddie dort aufräumen, die Kartons sind leer. Ja. Es wird so getan, als wären das Kartons mit Inhalt, sind sie aber faktisch nicht. Ja.
Gut, du aber weißt auch gut. nicht, was da drin ist, wenn da jetzt nur
Taucherbrillen oder Schnorchel drin sind. Tauchzeug halt, Tauch. Aber die, du hast nicht so große Kartons, wenn da 80% Luft drin ist. Was soll da drin sein?
Das stimmt wiederum.
Ja, das macht ja keinen Sinn. Und dann ruft Grant an in dem Surfshop und der will sich mit John treffen. Und hier ist John zum ersten Mal ein bisschen naiv, weil wo will sich Grant mit ihm treffen? Im Wasser für einen Kampf. Mhm. Und John mit kurzem Hinterher sagt, okay, machen wir. Also, ja, es ist der Kumpel gestorben und es ist ein geisteskranker Mörder, Verurteilter, der ja wohl dann aus dem Gefängnis abgehauen sein muss, weil in der Szene mit Garner erklärt ja John, dass der noch jahrelang einsitzt. Mhm. Jetzt ist er frei. Also ein flüchtiger Straftäter, der schon jemanden umgebracht hat, mutmaßlich, mit dem sich mal irgendwo auf dem offenen Meer treffen, gute Idee.
Hatte ich ehrlich gesagt auch nicht gleich zuordnen können, weil, wie gesagt, wie du es ja erwähnt hattest, sitzt mehrere Jahre ein. Und dann dachte ich, und wer ist denn das jetzt, der da anruft? Ich dachte, der sitzt und das ist ein bisschen schwammig da.
Genau, der sitzt halt nicht mehr ein, warum auch immer. Wegen guter Führung glaube ich nicht,
dass er das nicht
rauskam.
Hat schon einen umgelegt, will den zweiten umlegen und John ist aber schon eigentlich im Kontakt mit der Polizei, aber es ist trotzdem Bums, weil es ist Garner und da ist, also wie gesagt, da hat er eigentlich nichts zu befürchten, da hat er freie Fahrt.
Ja.
Also, nein, warte mal, es gab, glaube ich, schon mal von Garner so einen glorreichen Versuch, wie sie einen schnappen wollten, war doch dieser Autoklauer, meine ich, oder war es jemand anders? Da hatten sich Eddie, Garner und noch so zwei, drei andere am Strand aufgestellt und wollten eine Falle stellen, aber hat auch nicht ganz geklappt, meine ich.
Das ist Eddies ehemaliger Kumpel aus Philly in der Philly Episode Second Wave.
Ah ja, stimmt.
Genau, ja. Also, es ist hier ein cooler Plan. Es geht auch, aber wir machen diese Storyline gleich zu. Da kann was dran sein, was du gerade gesagt hast. Das könnte ein Plan sein, den da auf offener See dann zu schnappen. Aber das sind dann Mutmaßungen, die wir da gleich treffen müssen. Ja. Wir lassen uns kurz die B-Storyline fertig machen. Jill und Shawnee sind auf dem Turm.
Bitte? Die B- oder B-Storyline ist ja in der Regel unterirdisch.
Das so was Positives sein, so was Lustigeres.
Und
die A-Storyline, die ist halt so dann dieses Spannungselement.
Mhm.
Das ist bisher ja so das Konzept von ganz vielen der Episoden. Weil am Anfang hatten wir immer mehrere Storylines, aber aktuell sind es meistens so zwei.
Es sind in der Regel, also von drei immer auf zwei runtergebrochen mittlerweile.
Zur Zeit, ja. Das ändert sich vielleicht ja wieder in den nächsten Staffeln, wir werden es berichten.
Da gibt es nur eine. Mitch nagelt alles weg und das geht
45. Ich wusste, dass du das sagst. Ich habe es schon gehört, bevor du es aussprachst.
Das Erfolgskonzept, Staffel 2, eine Storyline für die komplette Staffel.
Und zwar immer dieselbe Storyline. Sie verkaufen keine Sandwiches mehr und warum? Der Buddy hat sich zwei absolute, Verkaufsmodels zur Seite gestellt, die in knappsten Bikinis ihm da die Sandwiches verkaufen und seitdem verkauft er wie Sau Sandwiches und die beiden Mädels eben keine mehr. Und hier schließt...
Wie geschnitten Sandwiches.
Ja, erstens das und hier schließt sich auch der Kreis mit der von ihm angesprochenen sexuellen Diskriminierung, gell? Mhm. Er hat sich ja als Opfer dieser sexuellen Diskriminierung gesehen und das ist seine Lösung dafür. Auch das möchte ich nicht kommentieren, weil das Eis ist mittlerweile nicht mehr dünn, es ist geschmolzen. Ja, aber damit endet diese Storyline.
Er bekämpft, um es in meinen Worten zu sagen, er bekämpft Titten mit noch mehr Titten. So. Bin ich jetzt mit dir wahrscheinlich politisch... Nicht so ganz auf der ich höre dein Schweigen, aber das hatte ich jetzt so für mich so zusammengefasst. Also, wo man es noch mittoppen könnte, wären dann noch größere Brüste. Das ist dann wie so ein Atomkampf, wo dann einfach immer mehr
so eine, und größere. Es ist, Achtung, fast so eine Titten-Autobahn, Achterbahn.
Ja.
Genau, also komm, lassen wir das bitte.
Okay.
Machen wir hier den Sack zu. Buddy verkauft wieder Sandwiches. Jill und Shawnee sind aus dem Sandwich-Business rausgemobbt. John und Grant treffen sich auf dem offenen Meer.
Gemöpst. Das war so mein Nachruf
der
B-Storyline.
Dann lassen wir das, aber jetzt aber bitte mal zu dem, John fährt mit seinem Boot aufs offene Meer raus und findet dort ein leeres Boot und das Erste, was er macht, ist, er macht sich tauchfertig, weil der Kampf soll ja im Wasser stattfinden und dafür zieht er sich jetzt an. Der andere scheint wohl ja schon im Wasser zu sein. Ist er auch. Der andere taucht nämlich, während sich John fertig macht und platziert Sprengstoff, C4 wahrscheinlich wieder, unter dem Boot von John. Das kriegt er nicht mit. Und dann zieht er auch noch John ins Wasser. Und währenddessen, und da kommen wir zu deiner These von eben, kommt schon am Horizont das Polizeiboot angefahren. Scheinbar weiß Garner, dass hier was stattfindet. Also die These wäre ja, John ist nicht ganz so naiv wie Eddie und hat nach dem Telefonat mit Grant Garner darüber informiert, dass er kurz Zeit hinter ihm herfährt. Das macht ja nur Sinn, aus meiner Sicht. Und in diesem Boot sind wie immer, wenn es um harte Polizeiarbeit geht, eigentlich nur kampffertig Mitch und Eddie von Baywatch. Garner steht nur auf dem Boot und sagt, geradeaus, links, rechts oder was auch immer. Und währenddessen, die da anfahren, kämpfen John und Grant. Grant schneidet mit dem Messer den Schlauch von dem Beatmungsgerät von John durch. Währenddessen springen aber schon Mitch und Eddie ins Wasser, helfen ihm und Eddie schlägt Grant K.O. Der Grant wird abgeführt und Garner ist eine richtig große Hilfe, steht auf dem Boot und sagt, klappt alles. Ja, damit ist eigentlich die Action-Szene so weit, so gut. Mitch schnappt sich das Boot von Grant. Also Mitch macht auch hier den Abschleppdienst, weil Grant wird ja abgeführt und nimmt das Boot mit von Mitch. Und John und Eddie sitzen auf Johns Boot und philosophieren auch so ein bisschen, ja, warum wollt ihr dich denn so kompliziert hier umbringen? Und während sie so rumphilosophieren, kommt John die Idee, naja, der hat schon noch was vorbereitet, der will mich ja umbringen. Und taucht unter das Boot, findet das C4 und sie fahren gerade noch von dem abgefriemelten C4, was dann im Wasser sinkt und explodiert, vor dem gerade noch weg. Und wenn, hast du mal bitte vor Augen die Größe dieser Explosion? Es hätte auch ein unterirdischer Atomtest auf dem Bikini-Atoll sein können. Diese Fontäne, diese Druckwelle, die von diesem C4, wenn ich das mal vergleiche mit den Explosionen davor,
bin ich noch nicht
dran, da hätte es den Surfshop ja fünfmal weggerissen. Also ich glaube, einfach fürs Finale hat er sich halt richtig viel C4 genommen.
Nee, ich finde es gar
nicht. Bevor du das jetzt suchst und wir die Zuhörer hier einschlafen, wir haben sowieso schon überlegt, also die Explosion ist vielfaches größer als beide Explosionen davor zusammen. Aber sei es drum, sie fahren davor weg und that's it. Und dann will man noch so ein bisschen so einen lustigen Abschluss finden. Mitch, Eddie, Craig und John sind nochmal beim Surfshop. Es wird gar nicht mehr aufgelöst, was jetzt mit, also der Kriminelle ist gefunden und somit ist John entkriminalisiert für alles, was er sonst so gemacht hat.
Ja.
Und er hat noch nicht seine 10 Tage voll, er soll doch noch bitte bleiben und er hat doch auch diesen Laden geerbt und John hat aber trotzdem keinen Bock, weil der haut ab mit dem immer noch gestohlenen Motorrad und der gestohlenen Freundin. Und haut ab und erstens belabert er Craig, dass er doch bitte den Laden für ihn verkaufen soll und vielleicht kriegt er dann noch einen Gewinn raus, dann hätte er den gern. Oder Eddie kann ja so lange in dem Laden arbeiten und was macht Eddie? Er fängt fast sofort an, Mitch und Craig schon Zeug zu verkaufen und damit endet die Episode. Also alles in allem fehlen mir fast die Worte. Ich glaube, es ist von mir alles gesagt über die Episode. Ja. Es hat mir trotzdem beim Angucken extrem viel Spaß gemacht. weil es so ein bisschen ungewollt, glaube ich, lustiger war in meinem Kopf, als es die Autoren beabsichtigt hatten. Mhm. Ich hatte mich gut unterhalten gefühlt, auch in dem Podcast, auch wenn es ein bisschen länger jetzt lief. Wir hatten auch zwischendurch einen technischen Ausfall. Wir werden das zum ersten Mal überhaupt richtig schneiden müssen, damit die zwei Stücke zusammenpassen. Das war etwa der Abfall bei dem Bumper-Pool-Spiel. Mhm. Das werden wir schneiden. Und dann geht die Folge auch dann heute Nacht noch live. Mhm. Wie hat es dir gefallen? Hast du noch Abschiedsworte an unsere Fans, Zuhörerinnen, Zuhörer?
Nee, ich habe gerade noch die Szene vor mir. Es gibt immer noch das geklaute Motocross-Bike mit der geklauten Freundin, die auf ihn wartet, ganz am Ende. Also genau. Die ist ihm wohl treu geblieben. Ansonsten, ja, so final Fazit, du hast ja wirklich alles da wieder gründlichste Arbeit geleistet, geliefert. Wir haben eigentlich soweit alles ganz gut auf den Punkt gebracht, runtergebrochen. Es waren einige Logikschnitzer dabei. Da haben auch die Autoren oder die Regisseure dann ein bisschen dick aufgetragen in der Rolle vom John, dass der wirklich mit allem durchkommt. Also fahrlässig, Morde und Diebstahl und weiß der Teufel irgendwie. Ja, aber Entertainment-mäßig würde ich da jetzt auch mal so 5 Sterne oder Daumen hoch verteilen. Ja, doch, das ist auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, es wird generell, man kommt weg von Folge zu Folge, dass man nicht mehr jeden einzelnen Charakter bedient, sondern es haben vordergründig die Storys mehr Priorität. Ne? Also man versucht nicht mehr diese Bilder der einzelnen Darsteller irgendwie darzustellen, also halt irgendwie so zu zeigen, so ah, das ist der Trevor, der macht das und hin und her, sondern man baut jetzt wirklich Storys auf und setzt dann nur noch so punktuell die Charakter ein. Und da gibt es eine Stammbesatzung, das ist natürlich der Mitch. Eddie ist eigentlich immer dabei, der Trevor seltener, was ich ein bisschen schade finde. Und Greg hat auch immer mehr abgenommen, was so die Präsenz angeht, was ich ein bisschen komisch finde, weil aus dem hätte man mehr rausholen können. Wäre irgendwie so ersetzt oder austauschbar wäre, ist die Shawnee. Ja, die ist halt irgendwie immer so als Anhängsel vom Eddie in so einer C-Line, würde ich jetzt fast schon behaupten, mit dabei. Wie du es vorher gesagt hast, da werden Sachen über die Mauer oder über den Spind geworfen und Eddie rüber. Das ist dann irgendwie so immer dieses sich neckende Liebespärchen da, dieses Junge. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, ne, dass man dann wirklich mehr, man gibt sich da mehr Mühe, was die Storys angeht, aber die Charakter, die werden so ein bisschen vernachlässigt. Aber ja.
Mit diesem gemischten Fazit würde ich mich verabschieden. Man gibt sich mehr Mühe, schöner kann man sich aus dieser Episode, finde ich, nicht verabschieden. Eins noch, ich halte diese Episode immer noch für Police Academy-esque, um das auch nochmal platziert zu haben. Aber sie geben sich mehr Mühe. Vielen Dank, Kemal. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss
zusammen. War mir eine Ehre. Tschüss zusammen. I'll tell you no matter.